Herzlich willkommen, die beleuchteten Brüder sind zurück. Es ist ein Novum aktuell. Das werdet ihr gleich verstehen, was damit gemeint ist. Bevor ich euch aber einführe in unsere neue Podcast-Welt, möchte ich erstmal meinen Kumpan und Mitstreiter Benny begrüßen. Hi!
Jetzt hast du mich aber angefixt. Hallo Tim, wir haben eine neue Podcast-Welt.
Ja, wir haben Neuigkeiten innerhalb unserer Podcast-Welt. Nämlich,
ich bin richtig gespannt.
Ja, du weißt es eigentlich, es wird gleich langweilig für dich. Wir sind jetzt gerade in der Aufnahme am 8. Juli.
Ach, darauf willst du
hinaus. Darauf will ich hinaus. Wenn wir diese Folge aufnehmen, ist die Folge, die vor dieser erscheint, noch nicht mal veröffentlicht.
Richtig.
Und entsprechend sind wir super weit in der Vergangenheit. Das haben wir, glaube ich, in den letzten 3 Folgen jedes Mal gesagt. Und jedes Mal wurde es in der Folge darauf noch schlimmer, was so die Inaktualität angeht. Diesmal ist es ganz besonders extrem, denn du hast ein Urlaub vor der Nase.
Wir bunkern unsere Folgen.
Genau, wir gehen einfach in krasse Vorproduktionen, so wie es auch mal einst gedacht war, als wir noch nicht wussten, was wir für eine Regelmäßigkeit schaffen in unseren jeweiligen aufregenden Privatleben.
Und was für eine Aktualität wir auch in den Themen teilweise haben.
Genau, und das wird in dieser Folge nicht der Fall sein. Wir können ja vielleicht mal ein bisschen Kontext geben. Stand jetzt 3 Millionen Infizierte, Corona-Infizierte in den USA, 1,6 Millionen in wie heißt das andere Land da unten? Brasilien.
Und einer davon.
Einer ist davon.
Populärer Mann.
Populistischer Mann.
In manchen Teilen der Bevölkerung. Nämlich Jair Bolsonaro.
Weißt du, wie der mit zweiten Namen heißt?
Nein. Ist Jair überhaupt richtig?
Jair wird, glaube ich, ausgesprochen. Jair.
Ja.
Mit zweiten Namen heißt der Messias.
Aha. Ja, der ist krank. Leicht,
genau.
Leichtes Fieber.
Er hat nochmal zu Protokoll gegeben, dass es ja kein Problem ist, weil er ja früher Sportler war. Und er nimmt Hydroxychloroquin angeblich.
Ja.
Obwohl sämtliche Studienlagen es nicht unbedingt empfehlen, weil es keine nennenswerte positive Wirkung auf den Verlauf der Erkrankung haben soll. Genau, das ist unser ganz aktueller Stand am 8. Juli. Also das heißt, wenn die Folge erscheint, sind wir wahrscheinlich bei 5 Millionen infizierten Amerikanern und mit ein bisschen Glück bei einem toten Bolsonaro. Nein, natürlich wünscht man niemandem den Tod, aber ich musste laut lachen, sehr, sehr laut lachen, als ich diese eine Nachricht gelesen habe, dass Bolsonaro positiv getestet worden sein soll. Aber wer weiß, vielleicht stimmt es ja nicht mal. Ich würde dem Mann zutrauen, dass er das einfach behauptet, um zu zeigen, wie harmlos das ist.
Ja, aber es sind einfach so viele Brasilianer krank, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er auch krank ist.
Ja, das stimmt.
Rein statistisch ist es glaubwürdig.
Genau, und da sind ja auch nicht so viele Leute im Volk wie bei den Amerikanern. Aber vielleicht wird Herrn Trump das Schicksal auch noch treffen. Wie geht es dir? Erzähl mal.
Nee, geht es gut. Ich habe das Gleiche eben auch gedacht, dass wir unser Glück herausfordern, indem wir immer weiter in die Vergangenheit rutschen, weil dann vielleicht wirklich mal was passiert, wo man einfach eine Folge nicht mehr bringen kann. Bis jetzt ist es gut gegangen, aber wer weiß, wie es in 2,5 Wochen aussieht.
Also ich sage jetzt schon mal safe, wenn wirklich Bolsonaro verstirbt, das ist für mich auf jeden Fall kein Grund, die Folge zurückzuhalten oder irgendwas rauszuschneiden oder zu piepen.
Ja, es wird auch kein großer Aufreger durch Brasilien gehen wegen dieser Podcast-Folge.
Wer weiß, da ist ja noch mal eine ganze Folge zwischen. Vielleicht wird das unser großer internationaler Durchbruch.
Dann sitzen die alle mit dem Knopf im Ohr. Was hat er gerade gesagt? Stimmt das? Ja, mit so einer Verzögerung wie früher bei den bei Wetten, dass, wenn die auf der Couch saßen
und es gedauert hat,
bis die geantwortet haben.
Ja.
Wie krass das, ja, nee, mit den Übersetzern.
Ach ja.
Die englischen Superstars. Ja, ja, ja. Wie viel Sendezeit das auch verschlungen hat, dass sie dann da saßen und sich so angeschwiegen haben. Und dann kam die Antwort.
Und die verspätete Reaktion auf einen Gag oder so.
Ja.
Wenn sie dann erst nachträglich gelacht haben. Ich ganz kurz eine folgende Anekdote loswerden. Du kennst sie schon. Ich habe sie dir vor Jahren schon mal erzählt. Vielleicht erinnerst du dich. Vielleicht auch nicht. Unsere treuen Zuhörer kennen sie noch nicht. Es gab mal die wunderbare Situation, wie irgendein amerikanischer Star, I don't know, wer das gewesen ist, der war Wettpate für einen jungen Mann, der hatte kurze, blond gefärbte Haare. Das war in der Hochzeit von Eminem, so Anfang der 2000er. Und dann war natürlich die Frage, und glaubst du, dass er es schafft, was er hier wettet? Und er sagte sowas wie, ja, I don't know, he looked like Eminem. Und dann hat die Simultanübersetzerin gesagt, ich weiß nicht genau, er sieht wie M&M aus. Das fand ich sehr, sehr schön. Ja, also dir geht's gut, da waren wir echt stehen geblieben.
Mir geht's gut, ich habe gerade zum ersten Mal seit Jahren einen Croc gegessen.
Seit Jahren?
Ja, ich habe wirklich sehr, sehr lange keine Crocs mehr gegessen. Ich weiß gar nicht genau, warum. Das liegt, glaube ich, auch am Wohnort. Früher hatten wir so richtig viele gute Croc-Läden. Und das war so eine richtig gute Erinnerung. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viele Crocs gegessen. Vielleicht wissen nicht alle, was ein Croc ist.
Ja, falls das
wir außerhalb Hamburgs gehört werden.
Habe ich auch gerade gedacht.
Ich hab heute herausgefunden tatsächlich, dass, also eigentlich kennt man Croc aus dem Französischen. Das sind das diese überbackenen Toasts. Croque Monsieur, sagt man, zu diesem Käse-Schinken-Toast. Auch immer Käse-Schinken. Und in Hamburg hat ein österreichischer Unternehmer ein Gericht erfunden, das ein Baguette-Brot ist, das auch mit Schinken und Käse war. Und das Besondere im Vergleich zu anderen Baguettes ist, dass man den unteren Teil mit den Zutaten in den Ofen schiebt, und den oberen glaube ich auch, ihn dann rausholt, dann den Salat und die Soßen drauf macht, frisch und knackig, und ihn dann zuklappt. Das ist ein Hamburger Croque und den gibt es tatsächlich außerhalb Hamburgs häufig nicht. Erstaunlicherweise. Da gibt es aber, das ist halt für mich so eine völlig normale Kindheitssache, das ist dieser Dialog mit den Lieferanten, so Krautsalat oder Eisbergsalat. Man konnte bei jedem Croque, man konnte immer zwischen Kraut und Eisbergsalat, man hat natürlich immer Eisbergsalat genommen. Und dann konnte man immer noch wählen, ob Knoblauchsoße oder Kräuterdip oder Remoulade oder so. Später kamen noch andere Soßen dazu. Und das ist so in mir drin. Immer wenn ich mit anderen Leuten rede außerhalb Hamburgs, wissen die nicht, hä, ist einfach nur ein Baguette oder was?
Ja,
gibt denn dafür Geld aus?
Ich musste auch ziemlich alt werden, um rauszufinden, dass das so ein Hamburg-Ding ist, also zumindest unter dem Begriff. Natürlich gibt es vergleichbare Gerichte, in Anführungszeichen, überall, aber unter dem Namen kennt man das halt außerhalb Hamburgs eher nicht. Das ist auch etwas, was ich erst sehr spät festgestellt habe. Genauso wie Butnikowski, dass das so ein Hamburger-Ding ist. Ich dachte auch, Butni ist halt, also für die Nicht-Hamburger sollte es überhaupt welche geben, oder zumindest Leute, die Butnikowski nicht kennen, ist es halt sowas wie DM oder Rossmann. Oder früher Schlecker.
Ja, große Drogeriekette.
Genau, aber
und tatsächlich, so wie sie in Hamburg auftreten, wirken sie halt absolut wie die Marktführer. Und da geht man davon aus,
was dass
sie
auch. Was ist plötzlich mit deiner Stimme passiert?
Die hatten immer nicht
eigentlich. So eine froschige Stimme.
Miau! Immer noch.
Aber gut, kann ja auch ganz witzig sein.
Komisch. Ich bin in Stimmbruch plötzlich gekommen.
Ja, irgendwas stimmt
da
doch nicht.
Ja, du hast recht, da ist irgendwas los.
Das,
ich versuch's nochmal.
Das klingt, als hättest du Antihelium eingeatmet oder so.
Da schlägt sich die Stimme da nicht so. Ja, so rede
oder
ich.
Oder kurz nach dem Aufstehen, so eine Morgenstimme. Oh, das ist so eine richtig. Das ist so eine geile Kindheitserinnerung von mir, wie ich früher irgendwie aufgewacht bin als Kind am Wochenende und meine Eltern schon wach waren und in der Küche gefrühstückt haben, so um 9 oder was. Und ich dann aufgewacht bin ohne Schule, alles war schön, das Leben war ja am Wochenende sowieso immer am allerschönsten zu Schulzeiten. Und dann mein Vater mit dieser sehr tiefen Morgenstimme dann irgendwelche Sachen ganz leise und erotisch erzählt hat. Also ich fand es damals nicht erotisch, aber es hatte immer so eine beruhigende Wirkung und das war ist eine schöne Erinnerung. So, Entschuldigung, das war eine kleine technische Problematik, die wir hatten, aufgrund eines Wackelkontakts im Kabel. Sowas kommt vor, selbst bei den besten Podcastern, wie man offensichtlich jetzt gerade auch gemerkt hat und gesehen hat. Jetzt weiß ich gerade nicht ganz genau, wo wir zuletzt gewesen sind.
Du hast über die Morgenstimme deines Vaters gesprochen.
Ja.
Und dass es eine schöne Kindheitserinnerung ist, dass er so gebrummelt hat. Ja. Ich habe mich daran erinnert, dass ich das früher auch immer hatte und irgendwas mit meiner Stimme ist auch nicht okay, deswegen habe ich eigentlich so geredet zuletzt, das war eigentlich besser. Aber ich weiß nicht, ob ich das auf die ganze Dauer eines Podcasts durchziehen kann.
Und na sollte. Bitte nicht.
Man glaubt, findest du nicht, vielleicht ist es eine sehr angenehme Stimme zum Zuhören.
Ja, aber die ist ja auch sonst nicht schlecht, wenn du das nicht machst.
Aber man, es gibt ja immer noch Möglichkeiten zur Verbesserung. Bevor ich hier so rumkrächze.
Du krächst ja nicht, du froschst. Okay.
Ich will nicht froschen, dann rede ich lieber so.
Du froschst, ist ein schwierig auszusprechendes Wort. Na gut, also pass auf, dir geht's gut, du hast bald Urlaub. Willst du von deinem Urlaub erzählen? Er ist völlig unklar.
Will ich nicht.
Willst du nicht, okay.
Ich wollte eigentlich noch über den Nicht, aber es ist nicht so richtig interessant. Ich kann einen Satz sagen, es gab immer einen Nicht-Angriffspakt zwischen Butni und DM in Hamburg. Die hatten den Deal, dass Butni nicht aus Hamburg rauskommt und DM nicht nach Hamburg reinkommt.
Und das dann hat ja nicht gut geklappt.
Dann hat DM diesen Nicht-Angriffspakt einfach irgendwann einseitig aufgebrochen.
Weil deswegen DM sich wahrscheinlich Hamburg dachte, was soll uns Butni denn antun?
Ja, genau. Und deswegen darf man nicht mehr in Hamburg zu DM gehen. Weil Butni ein sehr sympathisches, familiengeführtes Unternehmen ist und DM ein Schweineladen. Das nur dazu. Jetzt will ich nicht über meinen Urlaub reden und deswegen leiten wir über zu deinem neuesten Besitz.
Mein neuester Besitz?
Ja, was ist das Letzte, was du dir gekauft hast?
So an materiellen Dingen, was jetzt nicht
kann
so...
Kann auch eine Kleinigkeit sein wie ein Pfund Butter.
Ich habe mir heute eine Laugenstange gekauft und eine Fritz Cola.
Ja, guck mal. Und zusammen?
Ja, zusammen.
Na, das ist natürlich, ich habe Hunger, ich gehe mal hier zum Bäcker und ach, da steht noch eine Fritz Cola im Kühlschrank, die nehme ich auch noch mit.
Genau.
Wie Geschichten, die das Leben schreiben.
Ja, was stellst du denn so ungeschickte Kackfragen? Entschuldigung.
Das ist doch cool.
Was erwartet? Das ist nicht gut, das interessiert keine Sau.
Doch, das interessiert. Ich finde es interessant, dass du dir eine Laugenstange kaufst. Eine Laugenstange ist zwar lecker, findet jeder lecker, aber es ist so sehr unbesonders. Es ist nicht irgendwie ein Schinken-Käse-Croissant oder ein Brezel mit Schnittlauchbutter beschmiert oder sondern so einfach zum Stopfen, damit man satt wird.
Ja, und es ist halt geil salzig, ne? Ich habe, bevor ich mich dafür entscheide, in irgendeiner Bäckerei oder meiner Tankstelle oder wo auch immer, mir ein Laugengebäck zu kaufen, checke ich immer erstmal aus, ob die zu den Bäckereien und Verkaufsläden gehören, die richtig, richtig mega viel Salz da drauf machen. Dann kaufe ich das. Und wenn da halt wenig Salz drauf ist, dann lasse ich es.
Gehst du denn wieder raus oder kaufst du dir was anderes?
Dann kaufe ich mir was anderes.
Okay. Aber also Laugenstange ohne Salz ist schlechter als die meisten anderen Sachen oder als einige andere Sachen, aber Laugenstange mit viel Salz ist besser.
Als viele Sachen, auch nicht als alle, ja, aber als viele. So für einen kleinen Snack zwischendurch.
Ich pool mir tatsächlich immer das Salz von der
Laugenstange. Ja, das machen viele Leute und ich möchte sagen, raus aus Deutschland mit diesen Leuten.
Das ist zu krass. Das sind diese dicken Salzkörner, die zu intensiv schmecken und die alles andere kaputt machen und dann so im Hals brennen.
Ist super geil. Ich liebe das. Ich habe als Kind zu, naja, nicht unbedingt zu der Zeit, wo ich...
Raus aus Deutschland.
Ja, raus aus Deutschland. Ich bleib dabei bei meiner Meinung. ich habe als Kind, also ein bisschen älter, als ich die Morgenstimme von meinem Vater so ironisch fand, habe ich häufig als Abendbrot mir einfach ein Toastbrot gemacht und das so doll mit Salz beträufelt, dass die komplette obere Fläche weiß war. Und das, Alter, war dann einfach mein Essen. Da habe ich zwei Stück gegessen. Und meine Mutter hat immer gesagt, das kannst du jetzt vielleicht noch machen, aber wenn du das als Erwachsener immer noch machst, stirbst du sehr früh am Herzinfarkt. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Ich habe das auch
nachgelassen. Machst du es auch nicht mehr.
Ich mache das nicht mehr.
Gut auf deine Mama gehört.
Aber es ist trotzdem so, dass ich, wenn ich mir mal auch ein Laugenbrötchen oder so meinen Bäcker kaufe, morgens zum Frühstück, so als Zwischensnack für später am Tag, sage ich eigentlich meistens dazu, bitte eins mit extra viel Salz.
Krass.
Und neulich war auch eine Bäckerei-Fachverkäuferin, die meinte, und was sagt ihr Arzt dazu? Und ich habe gesagt, den frage ich gar nicht.
Das hat sie gefragt?
Hat sie gefragt, ja.
Das ist ja eine merkwürdige Bäckerei-Fachverkäuferin. Es gibt ja auch diese tiefgekühlten Brezeln zum Beispiel.
Ja.
Und die haben dann immer das Salz in der extra Verpackung. Das tue ich dann immer in den Schrank.
Aber viel zu viel.
Und dann liegt es da 10 Jahre.
Die haben viel zu viel Salz. Selbst für mich ist da immer viel zu viel Salz dabei. Ja, das kriege ich nicht aufgebraucht. Das ist echt zu heftig. Das kann nicht mal ich.
Und du bist der Typ, der sich jetzt kennt, dass das Brot weiß.
Und dann steht das lange, lange im Schrank und dann kauft man sich irgendwann 7 Monate später nochmal irgendwie so tiefgedeckt. Dann vergisst man, dass man das hat und macht das Neue auf, stellt das dann wieder in den Schrank, was übrig ist und denkt, ach fuck, ich hatte ja noch eins.
Ja,
genau so.
Genau. Und das noch größere Problem an der Sache ist, man kann das für nichts anderes benutzen, dieses grobkörnige Salz. Man könnte es theoretisch ins Essen hauen und hoffen, dass es sich darin auflöst. Aber du kannst ja nicht dein Rührei damit bestreuen.
Nee, vielleicht, na.
Warum sind die überhaupt so fucking groß, diese Körner? Die können auch einfach das Salz in den Teig backen, wenn sie unbedingt so drauf stehen.
Im Teig ist ja auch schon. Ist ja, auch schon
ja, mehr, damit du die Gesamtmenge hast. Drin.
Nee, aber gerade diese Salz-Highlights als dickes Korn ist halt geil.
Ist aber, so wie mit dem Zucker auf dem Berliner. Das
ja, genau, denkst, genau. Also erstmal. Man kann das auch noch anderweitig verwenden. Meine Freundin zum Beispiel macht es so, wenn sie auch irgendwie ein Laugenbrötchen mit zu viel Salz hat, dann pult sie das auch runter. Und wenn sie dann ihr hart gekochtes Frühstücksei isst, dann tunkt sie sozusagen das Ei in die dicken Salzkörner rein. statt sich da oben Salz drauf zu machen.
Aha, also ach so, wenn sie das zeitgleich konsumiert.
Genau.
Sie also, bewahrt nicht die einzelnen Salzkörner auf in der Hoffnung, dass sie bald wieder ein Frühstücksei ist.
Genau, wenn sie es nacheinander konsumiert. Aber vielleicht kann man das ja auch verwenden, um zum Beispiel Nudelwasser zu salzen oder Kartoffelwasser.
Ja, genau, das glaube ich auch.
Das meine
ich ja mit dem Auflösen.
Weißt du was?
Aber ich salze ja mein Nudelwasser nicht mehr.
Das weißt du ja schon. Ja, ich weiß, du hast keine Ahnung, wie man Nudeln kocht. Aber weißt du, was ich neu rausgefunden habe? Und das mit 34 Jahren. Das ist ja, ich habe das nicht geglaubt, als mir das erzählt wurde. Ich habe es gegoogelt und es stimmt wirklich. Ich habe mein Leben lang Kartoffeln falsch gekocht. Kartoffeln kochst du, indem du die ins kalte Wasser schmeißt und dann das Wasser erhitzt. Nicht erst wie bei Nudeln das Wasser kochen lassen und dann rein, sondern ins kalte Wasser. Machst du das auch so?
Ich glaube, man kann einfach beides mit beidem machen. Ich mache einfach, wie es gerade besser passt.
Es hat beides funktioniert, aber wenn man das googelt, steht da wirklich, dass man die Kartoffeln in kaltes Wasser legen soll und dann das Wasser erhitzen soll.
Und was ist da wohl der Grund?
Das weiß ich leider nicht.
Was ist der Grund bei den Nudeln? Ich habe ja immer noch diese Theorie, mit dem ab dann gilt halt einfach die Zeit, die auf der Packung steht bei den Nudeln.
Ja,
aber Kartoffeln ist es egal, weil auf der Packung keine Zeit steht.
Man probiert das ja sowieso immer zwischen Nudeln oder.
Ja, eben.
Also das ist ja Quatsch.
Deswegen sage ich ja, das ist alles Unsinn, was da drauf steht mit Vorheizen und Kochen und nicht kochen und so weiter.
Hä? Du hast in einer Podcast-Folge deinen alten Wahnsinn abgelegt, hast du erzählt.
Aber in Bezug auf die Brötchen, weil die sich die Mühe gegeben haben. Und das habe ich mir nochmal aufgefallen. Ich hatte das ja erwähnt, dass das so cool ist, dass der Hinweis auf der Packung stand. Ich finde es so toll, die Tatsache, dass das draufsteht, bedeutet, dass sie eine Awareness dafür haben, dass das jemanden interessieren könnte, dass jemand das hinterfragen könnte. Das heißt, die haben ein Verständnis für Leute wie mich oder für die Welt und sagen, es ist halt nicht so, dass die Leute einfach alles unhinterfragt machen, sondern nein, wir geben denen die Info, wir geben denen den Service. A, weil sie vielleicht interessiert, B, weil sie es, wenn sie es verstehen, es eher anwenden. Und wir haben ein großes Interesse daran, dass sie es anwenden, weil wir wollen, dass die unsere Brötchen richtig lecker finden und sie wieder kaufen. Und das finde ich ganz wunderbar.
Und wir nehmen unsere Kunden ernst, dass wir ihnen nicht einfach nur irgendwelche Daten vorlegen, sondern
richtig.
Das auch mit Hintergrundinformationen füttern.
Das finde ich richtig toll. Das ist eine Sache wie mit der Corona-App-Werbung, wo ich sage, ja.
Richtig oh, geil, gemacht. Corona-App-Werbung. Hast du das gelesen, dass es eine Anti-Corona-App von der AfD gibt?
Na. Eine Anti-Corona-App oder eine Anti-Corona-App? Also ist die gegen Corona oder gegen die andere App?
Eine Anti-Corona-App. Die hat einen nicht näher genannten, aber wohl fünfstelligen Betrag gekostet. Stand heute wurde sie ungefähr 100 Mal runtergeladen. Das ist schon mal das erste Geil. Und die Idee hinter dieser App ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Handys der anderen Menschen, mit denen man irgendwie so im Alltag Kontakt hat, abscannt, um zu zeigen, was die eigentliche Corona-Warn-App für eine Datenkrake ist. Dass sie quasi anzeigt, hier waren Leute in deiner Umgebung, die diese App benutzen. Und daran kann jeder einzelne Aluhut-AfD-Wähler sehen, ah, guck mal, hier, ich war einmal Bahnfahren und da waren 22 Leute, die waren auch noch so und so viel Meter von mir entfernt. Das soll wohl auch angezeigt werden, theoretisch. Und
das dann, kann man übrigens auch sehen mit seinen Augen, wie weit die entfernt sind.
Richtig, aber man weiß ja nicht, wer die Corona-Warn-App hat oder nicht. Aber das Ding ist, wenn du dir diese AfD-Variante runterlädst, weißt du es immer noch nicht. Weil das Einzige, was diese App tatsächlich macht und was sie machen kann, ist sozusagen Bluetooth-Verbindungen zu scannen. Und da gibt es halt andere Bluetooth-Scanner, die das auch können, warum auch immer man das wissen möchte. Das heißt, es ist gar keine Aussage darüber, ob da wirklich eine Corona-Warn-App hintersteht. Und die tatsächliche Corona-Warn-App verschlüsselt halt irgendwie das Bluetooth-Signal, also oder ändert alle 15 Minuten die Verschlüsselung, sodass man es auch überhaupt gar nicht mehr personal zuordnen kann. Also
es ist einfach A, ein missglücktes Experiment und B, extrem sinnlos.
Was die extrem AfD sinnlos, gemacht. Teuer und es ist auch noch so, dass rausgefunden wurde, dass die Daten, die du quasi freigibst, damit diese App überhaupt funktioniert, viel schlimmer und tiefergehend sind als die von der Corona-Warn-App. Und halt irgendwie mindestens 10.000 Euro gekostet, man weiß halt nur fünfstellig, also mindestens 10.000 Euro und 100 Leute haben sich das runtergeladen und für 1,19 Euro kostet die.
Die kostet auch noch Geld,
ja.
Müssen ja auch das auch irgendwie wieder reinkriegen.
Ja, schaffen sie nicht.
Das ist richtig gut. War das die AfD-Bundes-AfD? Aber ist egal, weiß man nicht.
Das weiß ich leider nicht. Aber das ist, muss ich drüber schmunzeln. Aber ich möchte heute gar nicht so politisch werden. Da habe ich
doch, ich habe noch eine politische Sache.
Na gut,
aus einem ähnlichen anekdotischen Bereich. Weißt du, wer der Vize-Landtagspräsident von Bayern ist?
Nein.
Richter Alexander Holt.
Ah, ist das wirklich wahr?
Ja, also, ich habe es jetzt nicht überprüft. Ist das vielleicht ein Gerücht und es stimmt gar nicht?
Ja, ist das vielleicht ein Typ, der einfach zufällig auch Alexander Holt heißt? Ich habe das nämlich auch irgendwo gelesen, so im Überfliegen.
Das war für die Freien Wähler.
Nein, der ist Vize-Landtagspräsident?
Ja.
Es wird live recherchiert.
Richter Alexander Holt stoppt im Bayerischen Landtag die Gasmaske von der AfD, steht hier.
Geil, das war
der. Alexander Holt ist ein deutscher Richter und er ist der dritte Vizepräsident des Landesparlaments. Und stell mir das so vor, da bist du so ein Politiker und redest oder störst irgendwie und dann ermahnt dich Alexander Holt.
Ja, das hat auf jeden Fall, der hat Autorität. Person.
Der hat richtig Autorität, das finde ich super.
Finde ich auch gut.
Entschuldigung.
Hast du das gesehen mit dem?
Er hat auch so einen Hammer.
Ja klar, er ist ein Richter.
Nein, ich meine im Landtag.
Ja, sicher. Das gehört zur Grundausstattung eines Richters.
Nee, damit läuft er überall.
Hat er immer dabei.
Hat er beim Bäcker die Laugenstange bestellt? Klopft er
auch. Eine mit extra viel Salz. Wenn du dir Richter Alexander Holz als Actionfigur kaufst, hast du auf jeden Fall einen kleinen Hammer dabei, den du ihn dir in die kleine Hand reinstecken kannst.
Das glaube ich auch. Aber ich glaube, wenn die Richter Alexander Holz Actionfigur in den Actionfigur Bayerischen Landtag geht, dann muss sie den Hammer abgeben.
Glaube ich nicht. Ja, offensichtlich ja nicht. Wenn sie irgendwie, also wenn er als Richter Alexander Holz irgendwelche AfD-Spacken mit Gasmaske zur Ordnung rufen darf und ihm das...
Das kann auch ohne Hammer.
Und das Rederecht... Aber es wäre doch viel eindrucksvoller mit. Würde mir gut gefallen.
Ich muss das an der Stelle auf jeden Fall machen.
Lassen Sie die Kinder rein oder hauen Sie ab. Hast du das gesehen? Hast du das als Video gesehen, wie der AfD-Typ mit seiner Gasmaske da stand?
Nee.
Ich habe mir das angeguckt, das ist wirklich so albern.
Ja, aber das ist genau das Ding. Also das war genau die Szene, die hier, wo er eingeschritten ist.
Ja, ich habe das auch mit Alexander Holt gelesen, aber ich habe halt gedacht, das ist einfach jemand, der auch zufällig, ist eigentlich der ungewöhnlichste Name jetzt auf der Welt.
Das stimmt. Nee, aber er ist es. Ja. Wikipedia sagt, dass das beides dieselbe Person ist.
Dann muss es auf jeden Fall stimmen.
Da ist er. Unfassbar.
Ich finde ja.
Fernsehrichter.
Ich finde ja, dass dieses allgemeine Wikipedia-Gebäsche, ne, das ist irgendwie nicht mehr up-to-date. Ich finde, das ist so geil. Du zeigst mir gerade ein Bild in die Kamera von Richter. Hätte ich gar nicht erkannt, ehrlich gesagt. Dieses Wikipedia-Gebäsche, ne, dass man gesagt hat, was auf Wikipedia steht, kann man eh nicht glauben. Das weiß ich nicht. Vor 10 Jahren war das vielleicht noch aktuell. Aber ich glaube, mittlerweile, natürlich nicht alles und nicht ungefiltert und nicht ohne vielleicht auch mal, wenn man jetzt wirklich, keine Ahnung, es eignet sich nicht, um wissenschaftlich zu arbeiten, das ist klar. Aber ich glaube trotzdem, dass man wirklich den allermeisten Dingen inhaltlich sehr vertrauen kann, die auf Wikipedia stehen.
Ja. Haben wir nicht darüber geredet oder irgendjemand, dass es dieses Team gibt, dass die überall auch, dass es richtig, richtig krasse Hobbyleute sind, die das ehrenamtlich machen, ganz viel, dass die überall Büros haben und so. Ja, ich glaube das auch. Du kannst halt auch einfach überall die Quellen checken.
Genau.
Das ist halt das Geile.
Und sie werden
ja nur mit Quellen. Und insofern muss man halt immer noch checken, ob die Quellen vertrauenswürdig sind. Aber da, ja, das finde ich auch. Früher war das so, dass Lehrer immer gesagt haben, ja, du weißt gar nicht, wie du ein Referat schreibst. Du glaubst, du hast das Internet befragt, aber eigentlich musst du dieses völlig veraltete Lexikon benutzen. Ja.
Ja.
Fossilien. Das war nur mal eine kleine Anekdote. Und ich wollte noch resümieren, dass wir ein ziemlich geiles Duo sind. Ich hab dir eben gerade aus der Not heraus, weil ich von meinem Urlaub nicht berichten wollte, die langweiligst mögliche Frage formuliert, die ich mir vorstellen konnte. Und daraus ist eine 7-minütige Diskussion über Salz und Essgewohnheiten von hohem Unterhaltungs- und Wissenswert entstanden.
Wissenswert weiß ich nicht. Unterhaltungswert.
Also man kann auf jeden Fall jedes Thema aus der Schublade ziehen und wir können darüber reden. Das wollte ich nur mal sagen.
Ja, aber das können auch wirklich wahrscheinlich nur wir. Nein, nicht nur wir, aber wir können das und viele Leute können es nicht.
Ja.
Habe ich übrigens mal als Rückmeldung bekommen, was unseren Podcast angeht. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht schon mal erzählt habe. Das kann sein, dann entschuldige ich mich dafür. Aber dass gesagt wurde, dass wir... Oder dass es manchmal beeindruckend ist, wie schnell und schlagfertig wir aufeinander reagieren können, zum einen und zum anderen, wie schnell wir auch irgendwie sind, so Meinungen zu bilden und zu verteidigen, auch wenn wir vorher nicht wussten, wo es thematisch drauf hinausläuft.
Ja. Also beim ersten Teil des Satzes dachte ich, du meinst dich, als du uns aus Versehen auf anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört hast. Da hast du nämlich erwähnt, wie schlagfertig wir sind. Kommt mir deswegen vielleicht aber auch, weil ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall schön, egal ob du es schon erwähnt hast oder nicht.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber vielleicht ist es so. Und vielleicht, habe ich mir gedacht, ist es ja auch ein Grund für viele Leute, überhaupt Podcasts zu hören, die vielleicht rhetorisch selber gar nicht so wahnsinnig fit sind. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Kann halt nicht jeder alles gleich gut. Und dass man dann gerne anderen Leuten zuhören mag, die das vielleicht besser können oder die einen guten Flow haben und nö. Aber ich glaube, da steckte ursprünglich auch so ein bisschen Kritik dahinter, weil ich den Eindruck hatte, dass da so ein bisschen mitschwang, ja, ich kann euch gar nicht immer unbedingt folgen, weil das so schnell ist, gedanklich teilweise. Und ich weiß nicht, ob wir da
doch, das hast du erzählt. Da könnten wir was gegen tun, aber das würde wahrscheinlich ein bisschen unserer Natur widersprechen. Man könnte natürlich nicht so viel in den Themen springen, man könnte langsamer und tiefer reden. Könnte sich mehr Zeit lassen, die Gedanken etwas stehen lassen im Raum. Aber
nö.
Das wäre halt künstlich, ne?
Deine Froschigkeit hat sich zurückgebildet.
Meine Froschigkeit hat sich zurückgebildet. Ich rede wieder normal, schnell und klar heraus. Ja, das ist eine hohe Geschwindigkeit, die wir manchmal an den Tag legen. Das ist so. Das ist alles sehr grün bei dir im Raum. Sitzt du vor irgendeinem Froschsimulator oder?
Nein, vor einer grünen Lampe. Froschsimulator. Ich habe ja, das stimmt, jetzt erinnere ich mich. Es ist gar nicht die Laugenstange, was ich mir als letztes gekauft habe, sondern mein Froschsimulator für mein Studierzimmer zu Hause.
Damit immer schön grün angestrahlt.
Ja, damit ich die richtige Froschigkeit irgendwie mal erleben kann. Weil ich möchte gerne so ein paar Themen mal abhaken, darf ich?
Ja, das mache ich dann aber hinterher auch.
Ja, bitte.
Wir können auch. Und zwar, ich arbeite für mich diesmal einfach blind von oben herunter, weil ich einfach diese ganz alten Beiträge nicht mehr ertragen kann.
Ah, das stimmt. Eigentlich müsste ich auch damit anfangen, weil das habe ich in der jetzt vorletzten Folge angeteased.
Ja, ich wollte gerne mit mir über das Wort treiben
reden. Genau, Sachen, die seltsam sind, das Wort treiben. Das Wort treiben ist mega seltsam. Das Wort treiben hat so viele verschiedene Bedeutungen und irgendwie ist keine so richtig cool davon. Also es treibt etwas auf dem Wasser, man kann es zu bunt treiben, man kann es als Synonym für Sex verwenden, dass Leute es miteinander treiben. Was ist das für ein Wort?
Es kann ein Umtreiben eine Sache, ja. Dass man hier in den Schlaf kommt.
Man kann ein Pferd antreiben, treiben. Was ist treiben für ein Wort? Das bedeutet, wenn man jetzt dich fragen würde, was bedeutet treiben?
Triebtäter. Treiben bedeutet etwas mit sanftem Zwang. Jemand anderes oder eine andere Sache mit sanftem Zwang irgendwo hinbringen.
Wie beim Sex.
Das ist jetzt das Pferd antreiben.
Ja.
Das bedeutet halt sozusagen gegen den, also es ist nicht unbedingt gegen den Willen, sondern es ist so, dass du freundlich in eine Richtung jemanden bewegst, der normalerweise sich nicht in diese Richtung bewegt hätte. Oder zu einer Sache treibst.
Ein freundlicher Arschtritt.
Ja.
Ja, aber es hat ja noch ganz andere Bedeutung. Es zu bunt treiben, das, wie passt das da rein?
Ein wildes Treiben. Es treib. Was ist denn der Stamm? Trieb. Der Trieb ist etwas, was man nicht kontrollieren kann.
Kommt aus der Botanik.
Na, guck mal, das sind vielleicht die zwei Sachen. Der Trieb, ja genau, der Trieb, der sprießt sozusagen wie wild nach oben und ist ein bisschen unaufhaltsam und unkontrollierbar vielleicht. Das ist eigentlich Quatsch, ne? Wie kommt man vom Trieb zum... Also der menschliche Trieb ist ja etwas Ungezügeltes.
Ja.
Und da kommt natürlich auch das wilde Treiben her. Das wilde Treiben ist ein chaotisches, unkontrolliertes... Da geht was bei zu Bruch. Wenn man Sex als Treiben bezeichnet, geht es auch um das unkontrollierte, wilde, zügellose.
Das Loslassen.
Insofern ist das schon eine Wortgruppe. Das kommt wahrscheinlich irgendwo vom Trieb, aber ob der Pflanzentrieb und der menschliche Trieb oder tierische Trieb dieselbe Wortgruppe hat, weiß ich nicht. Warum jetzt aber das Antreiben und das auf dem Meer herumtreiben, es gibt ja auch die Rumtreiber, die einfach das ist so ähnlich wie auf dem Meer treiben, ne? Die ziellos, das ist vielleicht vom Trieb. Der Trieb geht ja nicht ziellos, der geht ja zur Sonne.
Ja.
Es ist tatsächlich komisch, es sind mindestens drei Facetten. Es ist zielloses Herumirren, es ist wildes, orgiastisches Chaos und es ist Scheuchen.
Ja, man sollte vielleicht, es ist ein universal einsetzbares Wort und ganz generell sollte man es einfach aus dem Sprachschatz rausstreichen, weil irgendwie ist keins davon, also man kann alle Dinge, die das beschreibt, mit anderen Worten besser beschreiben. Behaupte ich jetzt, einfach ohne darüber nachgedacht zu haben.
Das Pferd anzutreiben, das Scheuchen ist nicht richtig. Freundlich in eine Richtung zu buxieren.
Zum Galoppieren bringen. Nein, das stimmt. Okay, Pferd. Pferd ist die einzige Ausnahme.
Und Schafe.
Schafe treiben. Auch, ja gut. Tiere sind die einzige Ausnahme. Wenn man Tiere vor sich her treibt. Oder es ist ja auch ein Unterschied, ob man jemanden vor oder etwas vor sich her treibt oder antreibt, wenn man drauf sitzt. Wahnsinn.
Aber, also, das stimmt. Aber das reine vom Klang her, finde ich, ist eigentlich am schönsten das Wort in Bezug auf herumtreiben. Also im Sinne von auf dem Wasser treiben. Mhm. Irgendwie umher.
Ja, das war bei mir das allererste. Das ist hiermit abgehakt. Ja,
aber warte mal, was mich interessiert, dieses Jahr hast du gesagt, Dinge, die seltsam sind, Doppelpunkt. Ja. Du hast nicht einfach nur geschrieben, die Seltsamkeit des Wortes treiben, das Wort treiben, sondern das klingt so ein bisschen wie, es gibt immer mal wieder so, als ob du dein Muster erkannt hast.
Nee, ich hatte eigentlich den Plan, dass das vielleicht so eine Rubrik wird, Dinge, die seltsam sind und heute das Wort treiben und morgen Käse, keine Ahnung.
Das war, als wir noch über Kategorien nachgedacht haben.
Genau. Deswegen hatte ich so formuliert. Das ist ja noch aus unserer puren Anfangszeit.
Ich habe was aus der Kategorie, ich verstehe, ich verstehe Flüsse nicht und ich verstehe Inflation nicht. Aus der gleichen Kategorie. Dieses Mal habe ich, ich verstehe Abschreibungen nicht.
Was heißt das?
Naja, wir kaufen jetzt als Firma uns 20 Laptops, aber nach 3 Jahren sind die schon abgeschrieben.
Oh Gott, keine Ahnung, das ist kein Sprechen, die ich mich beheimatet. Eine
buchhalterische Kategorie. Irgendwie kann man Dinge abschreiben.
Ist das sowas, ist das ein Synonym
dann,
für...
Dann ist es so, als hätte man kein Geld für sie ausgegeben.
Ist das ein Synonym für amortisieren?
Nee, ich glaube nämlich nicht.
Ja, keine
also,
Ahnung.
Das ist nämlich wirklich so, dass es immer, dass beim Abschreiben etwas abgeschrieben ist, dann ist es kein Problem mehr, wenn es kaputt geht oder wenn es weggeht oder kann man Neues kaufen. Dann ist es abgeschrieben. Ich weiß aber nicht, was die machen, um es abzuschreiben. Ob die sozusagen die Kosten umlegen, als das sind keine Investitionskosten, sondern sie legen sie um auf laufende Kosten und sagen, wie Raten beim Leasing. Wir bezahlen jetzt nicht diesen Laptop, sondern wir rechnen es in unserer Buchhaltung so, dass wir über 3 Jahre lang jeden Monat dafür so und so viel Geld von unserem Budget nehmen. Und dann ist es vorbei und dann haben wir sozusagen das Budget wieder frei. Weißt du, es blockiert eine Zeit lang Budget in der Buchhaltung.
Boah, das ist so langweilig. Ich kann gar nicht richtig zuhören, ich kann gar nicht folgen. Keine Ahnung, Büro, Buchhaltungssprech. Du musst nun wirklich nicht unser Podcast-Thema sein, Benni. Es tut mir sehr leid. Es ist ja, man kann ja über alles reden und man kann ja auch aus Albe irgendwie was Gutes machen, aber man muss es auch nicht auf Krampf versuchen, wenn das, was es irgendwie hergibt, einfach das allerletzte ist.
Ich war davon ausgegangen, du harter Hund, dass du selbstverständlich wie jeder andere Mensch auch schon mal was, alle Leute benutzen das
Begriff ständig. Ich habe das noch nie benutzt und ich höre das auch nie. Ich habe das wohl schon mal
gehört. Auch Privatpersonen können das von der Steuer absetzen, das ist was anderes. Das verstehe ich, wie das funktioniert.
Ja, das ist was anderes. Und absetzen und abschreiben ist ja nicht dasselbe.
Aber man kann in der Schule abschreiben.
Ja, aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Das hat auch nämlich mit den Laptops in 3 Jahren zu tun. Abschreiben, Buchhaltung, nee, bitte. Ich möchte,
denk an mich, wenn du das nächste Mal hörst, dass irgendwann irgendein Auto abgeschrieben ist.
Ja, dann denke ich an dich und dann werde ich mich in der darauffolgenden Podcast-Folge bei dir herzlich entschuldigen. Aber danke. Nee, das, bitteschön, aber das wird nicht passieren. Ich höre das nicht. Ich höre aufmerksam zu meiner Umgebung immer schon, aber abschreiben. Vielleicht in deinem Metier, aber nicht bei mir. Das kommt mir nicht in die Tüte. Da werde ich Einheit gebieten und sagen, nee, so reden wir hier nicht. Das mag ich jetzt nicht. Aber pass auf. Jetzt
ich rede auch nicht so. Ich bin ja voll auf deiner Seite, weil ich es nicht verstehe.
Jetzt kommt eine irrsinnige Überleitung. Die kennt man gar nicht von uns. Das passt nämlich richtig gut. Ich habe nämlich einen kleinen Themenkomplex und der bedeutet Sprache. Nicht bedeutet, der heißt Sprache, der Themenkomplex. Oh. Und zwar, sag mal irgendeinen random Namen, egal, Mann, Frau.
Lutz.
Okay, kennst du das? Folgende Situation. Du und Lutz, ihr habt euch getroffen und ihr redet über irgendein Thema und dann erzählst du Lutz irgendeine Geschichte.
Ja.
Dann redet ihr darüber, alles gut. Und dann ein paar Tage später oder am selben Abend, ist relativ egal, aber auf jeden Fall zeitig danach, bist du mit Lutz gemeinsam in einer größeren Gruppe von Menschen und dann passt es thematisch, dass du dieselbe Geschichte, die du Lutz vorher erzählt hast, wieder erzählen magst. Weil passt, ja, ist eine gute Geschichte, kann man gerne erzählen.
Ja.
Würdest du es auch so machen, wie vermutlich die allermeisten Menschen, ja, mich eingeschlossen, habe ich Lutz neu schon erzählt, aber. Und dann erzählt man die Geschichte nochmal.
Ja, das mit dem Aber würde ich nicht machen, aber ansonsten ja.
Ja, okay, das kann man machen.
Sag ich nur, weil du das Aber so betont hast. Ja, ich würde einfach sagen, ja, habe ich eben gerade schon Lutz erzählt. Mega lustig. So, ja, weil man sich ein bisschen dafür entschuldigt, weil das ja auch ein bisschen unangenehm ist. Es wirkt so, als würde man sozusagen aus seinem Repertoire die immer gleichen Stories rausholen und wäre gar nicht in der Lage,
aber spontan. Aber tut man ja trotzdem. Man ändert ja nichts an seinem Repertoire, nur weil man sich dessen
bewusst wird. Nee, man entschuldigt sich dafür. Man ist sich dessen bewusst und man sagt damit auch so ein bisschen, das ist jetzt nicht was ich bei jeder Gelegenheit jedem unter die Nase reibe.
Aber das ist doch richtiger Unsinn eigentlich, weil Lutz weiß es doch, wenn da jetzt 8 neue Leute davor vor einem sitzen und er das mitbekommt, dass dann diese 8 neuen Leute diese Geschichte halt noch nicht kennen. Also ist das doch eine völlig unsinnige Einschränkung, die man da macht oder
doch,
Zusatzinformation.
Es ist eine freundliche Geste gegenüber Lutz. Es ist ein Anerkennen dessen, auch er muss sich die Geschichte jetzt ja auch nochmal anhören. Das ist auch ein bisschen doof für ihn. Und man sagt einfach, Lutz, ich weiß, du kennst die Story schon. Alter Lutz, ich hab dir eben im Detail erzählt. Aber sorry, jetzt sitzen wir hier mit 8 Leuten und es ist einfach super relevant für die.
Aber das weiß halt Lutz doch, das musst du ihm doch nicht erzählen. Das
kann sich Lutz als sozialkompetenter
Mensch doch denken.
Lutz weiß auch, dass es nicht meine Absicht war, als ich ihm voll mit meinem Ellbogen in die Schläfe gerammt bin. Und trotzdem sag ich,
das ist überhaupt kein adäquater Vergleich.
Doch.
Weil das eine ist ein Versehen, wofür du dich entschuldigst, und das andere ist einfach eine Tatsache oder eine Erfahrung, die jeder Mensch kennt, dass man Dinge mehrfach erzählt,
wenn es gute Geschichten sind. Es ist einfach höflich. Es ist höflich, man sagt, I see you, Lutz. Ich weiß, in welcher Situation du jetzt steckst. Ich weiß, dass es für dich vielleicht gerade ein bisschen kurz langweilig ist. Und ich spreche es kurz an, um das auszudrücken.
Aber warum richtet man dann nicht das Wort an Lutz, sondern man formuliert es ja so, als würde man es den 8 neuen Leuten erzählen. Ich habe ja Lutz weiß das doch.
Eigentlich müsste man sagen, Lutz, ist es okay für dich, wenn ich die Story jetzt noch erzähle?
Nein.
Das ist ja eigentlich der ganz korrekte Course of Action. Aber wenn man sich darüber hinwegsetzt und wenn man ja auch nicht, das ist ja mit so einem Halbsatz, das ist ja schnell gemacht. Das ist einfach nur, man ist einfach nicht so taktlos und sieht es nicht, sondern
ich finde, man kann
es einmal an. Und wenn man Dinge anspricht, sind sie häufig schon viel weniger schlimm.
Ich finde, man kann einfach voraussetzen, dass Lutz schon weiß, dass das im Hinterkopf mitschwingt und dass man sich daran erinnert, dass man es Lutz vor einer Stunde oder vor 3 Tagen schon mal erzählt hat und dass Lutz dann einfach die Backen hält kurz und sich das nochmal anhört. Oder auf der.
Also weiß ich nicht. Wenn du irgendwie in der Notsituation bist, das ist ein schlechter Vergleich. Es gibt viele Situationen, in denen man sich für Dinge entschuldigt oder Dinge anspricht kurz, wo klar ist, dass die Situation eigentlich das erfordert. Trotzdem möchte man nicht für andere entscheiden. Und wenn man es tut, dann will man es zumindest anerkennen. Das ist höflich.
Aber dann müsste man auch anerkennen, wenn Lutz dann sagt, ey, nee, ich habe keinen Bock, mir die Story nochmal anzuhören. Bitte mach das, wenn ich mal nicht dabei bin.
Sagen wir mal so, wenn ich dir eine Geschichte erzähle, du bist Lutz jetzt, und du sitzt am Tisch und ich erzähle die gleiche Story einfach nochmal. Fändest du das in irgendeiner Form unhöflich von mir, dass ich darauf gar keinen Bezug
genommen hätte? 0,0. Gar nicht.
I can see that.
Und ich glaube, die allermeisten Leute würden es irgendwie nicht komisch finden. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, das einfach mal nicht zu sagen. Und ich finde, man sollte das raus aus der deutschen Sprache.
Ja, ist es denn schlecht? Wo ist denn der Nachteil? Weil das so eine Phrase, so eine Floskel ist, die man einschieben muss?
Ja, und es ist, wenn du das versuchst auseinanderzunehmen, ist es so widersinnig, dass du das Wort dann nicht an Lutz richtest, sondern an alle anderen. Und die anderen, denen ist es scheißegal, ob du die Geschichte
erzählst. Aber was sollst du denn das Wort an Lutz richten? Soll der die Geschichte erzählen?
Ja, das könnte man vielleicht machen, aber das ist ja auch Quatsch, wenn das die eigene Geschichte ist, soll Lutz ja nicht erzählen. Aber man sagt ja, habe ich Lutz neulich schon erzählt, aber
ich. Ach so! Ne? Also, man könnte natürlich auch sagen, habe ich dir eben schon erzählt oder habe ich dir neulich schon erzählt. Das wäre noch eine vielleicht freundlichere Variante. Das finde ich gut. Das könnte man promoten.
Hä? Nein, das ist doch genau das, was ich anprangere.
Nein. Einmal sagst du, liebe Leute, Alex, Melanie, Karin.
Ja?
Whatever. Ich habe eine geile Geschichte. Ich habe die Lutz gerade eben schon erzählt, aber here it goes. Stattdessen könnte man auch sagen, Armin, Maurice, Pamploni. Und dann, ich habe eine geile Geschichte. Lutz, ich habe dir die gerade schon erzählt. Und dann, weil das wäre noch freundlicher, oder nicht? Man spricht Lutz an. Ja. Weil das, die Information ist für Lutz, die ist nicht für die anderen. Die anderen interessiert es nicht, ob Lutz die Geschichte
aber schon kennt oder nicht. Aber es ist trotzdem eine Null-Information, weil Lutz doch in dem Moment, wo du die Geschichte anfängst zu erzählen, sofort weiß, dass du ihm die
okay. schon erzählt hast. Okay, es ist ja, aber geht ja nicht um die Information. Du sagst ihm ja nicht, dass du ihm die Geschichte schon erzählt hast. Du sagst ihm, lieber Lutz, entschuldige, dass ich die Geschichte jetzt wiederhole. Ich weiß, dass du sie schon kennst, aber ich würde sie gerne trotzdem nochmal erzählen. Stattdessen sagst du, ich habe sie Lutz schon erzählt. Ist kürzer. Und es impliziert dasselbe. Es geht nicht um die Information. Lutz braucht die Info nicht, weil du hast völlig recht, er weiß sie schon. Es ist einfach nur eine Anerkennung der Tatsache, dass Lutz gerade in einer echt beschissenen Situation steckt.
Ich finde es so toll, dass wir so leidenschaftlich über diesen Scheiß diskutieren können. Ich bleibe aber dabei, man sollte es einfach generell einfach weglassen und voraussetzen, dass Lutz das schon okay findet. Und wenn nicht, kann
er was würdest du sagen, wenn jemand dich darauf anspricht, weil er was nicht passiert, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der sowas nicht passiert, aber wenn jemand dich darauf anspricht und sagt, sag mal, okay, es ist zu albern, ich kann es nicht mehr aussprechen. Sag mal, du hast mir das doch neulich schon erzählt. Hättest du doch zumindest mal kurz erwähnen können. Das ist jetzt das, was wir in der Mathematik die Gegenprobe nennen, und sie gibt dir recht. Ja, das würde niemand machen. Das würde auch niemand denken.
Wird nicht passieren.
Ich glaube, okay, ich habe eine neue Theorie. Es ist einem einfach persönlich unangenehm. Es ist einem persönlich unangenehm von Lutz. Das heißt, man will sich nicht entschuldigen und man will ihm keine Informationen geben. Es ist dir einfach peinlich.
Ja, aber warum? Warum ist das ein gesellschaftlicher Zwang?
Weil, das ist ja das, was ich eben gesagt habe, man will nicht derjenige sein, der vorbereitet in seinen Handy-Notizen Themen stehen hat, über die er reden kann, sondern man möchte spontan sein. Man möchte nicht zweimal dasselbe erzählen, sondern man möchte so viele Stories im Köcher haben, dass jeder auch nur einmal da sein kann und dann verpuffen kann.
Aber man erzählt auch gerade halt die guten Stories gerne halt möglichst vielen Leuten. Und wenn halt Lutz zufällig zweimal dabei ist, weil man sie einmal loswerden soll und danach noch andere Leute mit dabei sind. Dann.
Aber was ist ein wiederkehrendes Thema in Ehen? Ist immer, die Geschichte habe ich schon 25 Mal gehört. Die erzählt er immer. Das ist halt so ein Ding. Leute werden kritisiert dafür, dass sie immer dieselben Geschichten erzählen. Gerade sehr alte Menschen. Und deswegen will man gar nicht erst in dieser Schublade stecken. Also und man hat Angst, dass Lutz einen in diese Schublade schiebt.
Man will sich proaktiv davon freimachen. Dass man, und vielleicht will man auch nicht verwirrt wirken auf Lutz jetzt, dass er den Eindruck erweckt, dass man diese Geschichte
schon mal
erzählt hat und man weiß es aber selber
nicht. Richtig, man will wissen, dass man will zeigen, dass man es weiß. Ja. Genau. Und es macht vielleicht auch ein bisschen die Story, die Exklusivrechte, die Lutz hatte an der Story vorher. Die werden ja auch ein bisschen genommen davon. Das ist sozusagen, wir hatten vielleicht ein mega geiles Gespräch, Lutz und ich. Und ich habe die Story erzählt und das war irgendwie unterhaltsam und das war smart und wir haben gut darüber geredet. Und jetzt gehe ich zu dieser nächsten Gruppe da mit Karin und so weiter und ich mache dasselbe mit denen nochmal. Das ist so wie der Spruch beim Dating. Irgendwie erzählst du das allen Frauen, die du triffst. So. Das nimmt ein bisschen was von der persönlichen Ebene zwischen dir und Lutz. Und mit dieser kleinen Anmerkung sagst du, I see you. Wir haben immer noch so ein Ding, aber die Story ist mir wert.
Weil Lutz möchte auch gesehen werden als der einzige Mensch in der Runde, der die Geschichte schon mal gehört hat.
Vielleicht.
Da sind wir wieder.
Das, geil. Das spielt alles da rein.
Heißer Kandidat für einen Folgentitel ist übrigens alles über Lutz.
Und da habe ich noch ein Ei. Ich habe Lutz nicht ohne Zufall gewählt. Ich habe in meiner Handynotiz stehen, dass Lutz ein bekackter Name für ein Kind ist. Oh. Dass ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand sein Kind Lutz... Ich kann mir Lutz voll gut vorstellen als einen erwachsenen Menschen. So, kein
Problem. Sehr gut, sehr gut. Das passt wunderbar zu einer Diskussion, ist es nicht. Sondern ein Austausch, den ich jetzt schon mit mehreren Menschen hatte. Nämlich, wenn es darum geht, sich Kindernamen zu überlegen. Da bist du ja schon eine Stufe weiter. Du hast es ja schon zweimal getan.
Ja.
Aber ich finde, und ich weiß nicht, ob ihr das auch so gemacht habt, ich finde, man sollte, wenn man sich Kindernamen überlegt, versuchen, darüber nachzudenken und sich da reinzuversetzen, wie das über die komplette Lebensspanne sich darstellt. Ob das, also als Kind, so als kleines Kind, gehen eigentlich alle Namen. Ich glaube, so ein kleines, süßes Baby, was Lutz heißt, ist irgendwie niedlich. Ab dem Moment, wo es so Kindergarten, weiß Grundschule, weiterbildende Schule geht, da wird es kritisch und Opa Lutz ist schon wieder mega geil.
Ja, Opa Lutz ist geil, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch eine Generationfrage. Vielleicht ist in der Generation unserer Kinder Opa Lutz mega der Weirdo.
Ja, guck mal, das hat mir meine Freundin neulich gesagt.
Alle Opas heißen halt Liam und
so. Genau, hat meine Freundin neulich gesagt. Irgendwann, wenn so die Zukunft es so möchte, bin ich Opa Tim. Hast du schon mal einen Opa gehört, der Tim heißt?
Ja, und das wird halt noch viel krasser mit den jetzigen Namen. Die heißen dann Opa Levi und Opa Jonte und so. Und diese ganzen anderen Namen. Das ist schon komisch. Aber was... Also ich habe mich sehr viel auch mit dem Namenthema beschäftigt. Es ist immer wieder, bei allen Leuten, die Kinder kommen, kommt immer wieder das Namensding und jeder hat da seine Wahrheiten und seine Regeln und das darf nicht alliterieren, das darf nicht so und so viel Silben haben.
Boah, es darf nicht alliterieren. Alliterieren ist doch mega geil.
Jeder hat verschiedene Regeln, sage ich damit nur. Es ist jetzt, es sind dann Beispiele für Regeln, die man. Ich habe zum Beispiel die Regel, dass es nicht alliterieren darf.
Echt nicht?
Nee, das klingt immer wie ein Happy Hippo.
Ja, nein, du sagst immer Happy Hippo, du meinst eine Ü-Eier-Figur generell. Die haben halt.
Ja, ich weiß, aber Mann. Die Allgemeinheit da draußen, Lutz und so, die kennen, haben das unter Happy Hippo gespeichert.
Lutz Lange, ne, sofort. Ich habe früher, als ich in einer meiner zahlreichen früheren Beziehungen war, da hatte eine beste Freundin, die hieß Tempel mit Nachnamen. Und ich hatte den ganz großen Wunsch, die zu heiraten, um mich gleich wieder scheiden zu lassen, aber mit ihrem Namen dann zu verbleiben, dass ich Tim Tempel heiße. Was ist Tim Tempel denn für ein überkrasser Name?
Okay, Tim Tempel ist wirklich sehr gut. Ja. Zugegeben. Aber häufig mag ich das nicht, wenn das so... Es klingt immer so sehr brav ganz schnell. Egal. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bin inzwischen, nachdem ich mich so viele Jahre mit so vielen Leuten und so viel... Ich komme immer mehr zu dem Entschluss, dass es viel mehr Aufhebens darum gemacht wird, als wie wichtig es ist. Ich glaube, Namen sind viel egaler, als die Leute denken. Weil die Person den Namen sofort befüllt mit ihrer ganzen Person. Und na klar, es ist so, wenn du jemanden hörst und der Ersteindruck ist immer so, wir haben darüber auch schon mal gesprochen mit Kevin Kühnert und so weiter. Ich glaube, dass Namen sehr schnell durch die Person überschrieben werden und dass sie dann einfach Gültigkeit haben und dass das viel mehr wiegt als den komischen Freak, den man in der 7. Klasse mal kannte, der den Namen hat und den man nicht mochte. Oder solche Sachen. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, Extremnamen, die sich da so Memes geworden sind. Aber insgesamt, glaube ich, muss man sich das nicht so schwer machen mit der Namenswahl. Man nimmt einfach einen, der einem irgendwie ganz gut gefällt vom Klang und bums, ist die Laube fertig.
Also, das hat jetzt natürlich keine wissenschaftliche Grundlage, ne? Also wahrscheinlich gibt es wissenschaftliche Grundlagen, die kenne ich aber nicht. Aber wir haben im Studium, im irgendwie pädagogischen Bereich, ich weiß nicht mehr, welches Fach das war, mal über bestimmte Effekte gesprochen, die Vorurteile bestärken. Das waren wir auch dann bei Namen und da gibt es auch einen bestimmten Effekt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil ich kein besonders guter Student bin. Aber da hat die Gruppe, die das Thema vorstellen sollte, hat dann, um das klar zu machen, folgendes Experiment mit der ganzen Kohorte gemacht. Die haben nämlich gesagt, okay, stellt euch folgende Situation vor, hier eine Lehrerin hat eine neue Klasse übernommen, kennt die noch nicht, die vorherige Lehrerin hat für alle Leute mit Vornamen versehen irgendwelche Adjektive verbunden, aufgeschrieben, damit die neue Lehrerin weiß, was sie von wem zu erwarten hat. Und dann, huch, sind alle Zettel durcheinander geraten und sie wusste jetzt nicht mehr, welcher Name gehörte zu welchem Adjektiv. Und dann wurde sozusagen einmal ins Plenum gefragt, okay, wir haben jetzt hier folgende Adjektive, da war irgendwie intelligent, hübsch, schüchtern, asozial, so die ganze Latte durch, so 20 verschiedene und dann...
Dann sollte man das den Namen
zuordnen. Und dann hat sie die Namen vorgelesen und dann sollten alle sozusagen gemeinschaftlich möglichst entscheiden, welcher Name zu welcher Eigenschaft passt. Und bis auf wenige Ausnahmen war das immer mit ziemlich überwältigender Mehrheit, dass ein Alexander schnöselig ist zum Beispiel. Dass Sophie...
Das glaube ich
aus
sofort.
Aus reichem Hause kommt, solche Sachen. Also ich glaube schon.
Das glaube ich sofort. Den Effekt gibt es, dass du sozusagen Namen, Eigenschaften zuschreibst.
Ja.
Aber wenn Personen diese Namensträger sind, wenn du einen Alexander kennenlernst, irgendwie eine Kollegin von dir hat einen Freund, der heißt Alexander, sie bringt ihn mit, der ist mega nett, ihr versteht euch gut, unterhaltet euch den ganzen Abend, dann ist es sofort, spielt es keine Rolle mehr.
Das stimmt. Ja, da hast du recht.
Und das meine ich. Das ist, die Namen sind so behaftet mit Eigenschaften und auch zu Recht, weil Namen halt bestimmten Trends unterliegen und na klar. Und ich würde jetzt, wie gesagt, auch Extremfälle ausnehmen. Aber wenn du jemanden kennenlernst, ist das dann einfach Alex und der heißt dann so. Und wenn du dann mit ihm aktiv über seinen Namen sprichst, würdest du denken, ja schon, das ist eigentlich so ein schnöseliger Name, aber du hast ja auch so.
Ja. Ja, da
das meine ich. Und ich glaube, und ich weiß halt einfach, wie fertig und wie krass viel sich Zeit auch die Leute investieren in die Beschäftigung mit den Namen für ihre Kinder. Und ich glaube, es ist es irgendwie dann doch nicht wert.
Meine Tochter wird Anorak heißen.
Außer man hat Spaß.
Oma Anorak, hallo, wie geil ist das?
Anorak wird auf jeden Fall ein krasser Popstar.
Ob sie will oder nicht. Ja, okay, cool. Das war spannend. Das war ein schöner Austausch. Darf ich noch was hinten dran tun? Was auch ein bisschen ja, was
alles mit. Alles über Lust.
Alles über Lust. Das kriegen wir, glaube ich, auch nicht mehr besser hin heute. Nee. Ich habe mir. Das passt auch zum Thema Sprache. Ich habe mir Folgendes überlegt. Vielleicht ist das auch gar nicht eine neue Idee, aber irgendwie habe ich das so vorher noch nicht gehört. Es gibt ja natürlich im allgemeinen Sprachgebrauch das generische Maskulinum. Ich weiß, du bist ja da nicht ganz auf meiner Seite, was so Gendersprache angeht.
Also hat sich ein bisschen aufgeweicht, meine Position.
Oh, das hat aber nicht lange gedauert, aber gut.
Wie nicht lange? Ich vertrete diese Position seit 15 Jahren, die alte jetzt.
Ja, aber dass sich das aufgeweicht hat, ist noch nicht so lang.
Ach so, ja.
Ja.
Peu à peu.
Aber jetzt habe ich mich mal gefragt, was wäre eigentlich, wenn man mal als Gegenentwurf versucht, flächendeckend das generische Femininum einzuführen?
Ja, da gibt es Versuche.
Gibt es das wirklich?
Ja.
Ich hab das mal so einen Tag lang versucht. Das ist super schwer. Das ist eigentlich fast nicht möglich, wenn du es nicht von klein auf lernst.
Das gibt es. Es gibt Texte, die nur in der weiblichen Form sind.
Und wie falsch das klingt. Also wie instinktiv falsch das klingt.
Ja,
das
ist Gewohnheit.
Verrückt. Richtig verrückt.
Das ist so drin, weil es gewohnt ist. Und wenn du irgendeinen anderen Teil der Sprache austauschen würdest, Sorry, ich hab. Was das war? Keine Ahnung.
Das war, glaube ich, ein Gähner.
Ja, aber ein komischer. Der kam so in Schüben und ich habe versucht, ihn zurückzuhalten. Das ist gar nicht gelungen.
Nee. Es sah auch nicht so aus, als hättest du es sehr ernsthaft versucht, aber ist okay. Ja, glaubst du, das ist vielleicht eine gute Variante, das mal zu versuchen, das generische Femininum?
Ich habe es unernsthaft versucht. Ich finde, das hat mehr so ein. Das eignet sich mehr für so ein Aha-Effekt.
Eher so ein symbolisches Ding, ne?
Ja. Ich glaube nicht, dass das,
dass sich das durchsetzen lässt. Na gut.
Ist ja auch doof, weil die weibliche Form auch häufig länger ist.
Ja, das stimmt. Es holpert viel mehr beim Sprechen.
Hm.
Aber ist wahrscheinlich auch nur Gewohnheit. Also wenn das irgendwie so wirklich gang und gäbe wäre, man hätte es von klein auf so gelernt, dass jeder Teilnehmer eigentlich erstmal eine Teilnehmerin ist.
Mhm.
Dann, Nun denn, gut. Das hat nicht.
Aber ich finde das cool. Ich mag das. Ich mag das, wenn das passiert.
Ja, passiert ja halt nicht. Aber es ist zumindest eine Überlegung wert. Und,
doch, es passiert. Wie gesagt, ich habe das schon mehrfach erlebt.
Wirklich? Aber
da steht dann, es gibt auch immer dieses, es sind immer beide Geschlechter gemeint. Das ist die männliche Form, dann oben dieser Sternchen und unten steht, das sind beide Geschlechter gemeint.
Genau.
Das gleiche gibt es auch andersrum, dann steht da Teilnehmerin, Sternchen, es sind immer beide Geschlechter gemeint.
Oh, ist vielleicht ein Tipp für die Leute, die wissenschaftlich arbeiten und versuchen, irgendwie Seiten und Zeichen zu füllen, dass sie das generische Femininum verwenden, weil damit kann man sich Zeichen erschleichen.
Ja, man kann auch immer beide Formen ausschreiben, da erschleicht man sich noch mehr.
Meine Güte, was hast du denn jetzt für einen Müdigkeitsschub?
Ich bin gar nicht müde, ich fühle mich gar nicht müde. Ich glaube, ich habe hier vielleicht zu wenig Sauerstoff. Wenn ich gleich vom Stuhl kippe, ruf 112.
Nee.
Habe ich heute gemacht. Ich habe 112 gerufen und das war so begeistert von der Reaktion, als es hier von unseren Gästen das Kind die Treppe runtergepurzelt ist. Nichts passiert, aber es sollte zur Sicherheit, sollte man Arzt drüber gucken. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, in der man jederzeit den Krankenwagen rufen kann und er kommt dann auch prompt. Also war alles harmlos, aber ich war begeistert von der Reaktion am Telefon. Man ruft ja sehr selten 112 an.
Zweimal habe ich in meinem Leben 112 angerufen.
Und?
Das eine Mal war, da will ich nicht ins Detail gehen, aber da hatte die Mutter meiner damaligen Freundin einen psychischen Zusammenbruch und musste in die Psychiatrie eingewiesen werden, notfallmäßig.
Ja.
Das war irgendwie uncool, aber nicht wegen 112 rufen, sondern wegen der Gesamtsituation, die war uncool. Und das andere Mal warst du, mein Freund, der Grund.
Ach ja, ich erinnere mich.
Beziehungsweise hat deine Frau angerufen, nachdem ich erstmal die Frage von ihr gestellt bekomme, 110 oder 112. Das möchte ich aber der Schocksituation zusprechen, diese Frage. Und dann war sie, glaube ich, etwas überfordert und hat mir den Hörer übergeben. Möchtest du erzählen, was da passiert ist für unsere Interessierten?
Das haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, im Podcast haben wir es vielleicht noch nicht
erzählt. Haben wir noch nicht, haben wir nicht.
Das war die dümmste Sache. Ich habe das Verdunklungsrollo meiner Tochter, als sie noch ein Jahr alt war, wollte ich runterziehen und ich habe immer es versäumt, da so ein Band dran zu machen. Deswegen musste ich immer auf die Fensterbank klettern. Und du warst zu Besuch und wir haben Videospiele gespielt und uns dabei aufgenommen und das Kind sollte ins Bett und ich bin hingehüpft und bin ganz sportlich mit einem Schwung auf die Fensterbank gesprungen und hatte aber irgendwie rutschige Socken oder da war irgendwas Rutschiges drauf und ich bin mit dem Socken abgerutscht, habe mich noch am Verdunklungsrollo festgehalten, ist mit mir runtergerissen und bin mit dem Knie volle Kanone auf den Heizkörper gedonnert. Die Kniescheibe ist rausgesprungen, war komplett draußen. Ich fasste mein Knie an und da war es weich. Das war echt eklig. Dann kam der Krankenwagen, dann schnappte sie aber schon wieder zurück.
Nee, vorher schon. Vorher ist sie schon
zurückgeschnappt. Ja, bevor der kam, genau, schnappte sie zurück. Das war auch eklig. Das ist, ich kann über solche Sachen gar nicht nachdenken, dass sie mir passiert sind, macht es nicht besser. Ich habe da heute noch was von.
Ich möchte gerne kurz aus meiner Perspektive erzählen.
3 Jahre her.
Genau, es war vor 3 Jahren. Ich hatte deine Tochter auf dem Schoß gerade. Und saß mit deiner lieben Frau, saß ich im Wohnzimmer und du hast halt das Zimmer bettgehfertig sozusagen gemacht. Und dann gab es einen Rums und einen markerschütterten Schmerzensschrei, den ich auch wirklich immer noch im Ohr hab und der mir wirklich durch Mark und Bein geht, wenn ich daran denke. Wirklich, da kann ich literally Gänsehaut bekommen, wenn ich mir das richtig...
Es ist eigentlich schade, dass wir ja gar keine Aufnahme laufen
Augen führen. Und dann sind wir natürlich, ich mit deiner Tochter auf dem Arm, sind wir hingerannt, um zu gucken, was da los ist. Und dann lagst du schmerzverzerrt, hast dir dein Knie gehalten auf dem Boden. Du hattest eine lange Hose an und man hat einfach nur gesehen, dass bei deinem angewinkelten Knie an der Seite eine Beule in der Hose war, die da auf jeden Fall nicht hingehört hat.
Oh, das ist eklig. Meine Tochter hat sich richtig verjagt, die hat echt Angst bekommen.
Ja, zu Recht auch. Ich glaube, wir haben uns alle ziemlich verjagt und hatten Angst. Aber so ein einjähriges Kind nimmt das natürlich nochmal mehr mit. Und dann, hatte ich mir schon, ich weiß doch genau, ich bin da zu dir gejoggt und war noch in meinen Sportklamotten und war total eigentlich verschwitzt. Und dann habe ich mich schnell umgezogen mit meinen richtigen Klamotten, die ich dabei hatte, in einem Rucksack, um dich ins Krankenhaus zu begleiten. Aber da in der Zwischenzeit zwischen Notruf und das Aufkreuzen der Rettungssanitäter deine Kniescheibe zurückgesprungen war und du dich dann gegen einen Krankenhausaufenthalt entschieden hast, was sicherlich richtig war, weil was hätte man dann noch machen sollen?
Ja.
Aber ja, das war ganz
spannend. Stattdessen haben wir noch weiter Videospiele gespielt.
Wir haben noch weiter Videospiele gespielt und wir haben noch Wiederaufnahmen, also nicht wieder, aber wir haben noch richtige Videoaufnahmen gemacht, wo du dann eine Decke über dein Bein liegen hattest.
Ja, richtig.
Ja, das war verrückt. Da habe ich dir 1-2 gerufen und da waren die auch ganz cool. Ich glaube aber auch, dass einfach Leute, die in solchen Berufen arbeiten, so Rettungssanitäter, Leute, die da in der Notrufzentrale arbeiten, die müssen sich von früh bis spät so viel anhören, die sind nach einer Zeit abgestumpft, aber im positiven Sinne, dass sie es einfach schaffen, dir so eine Ruhe auszustrahlen und irgendwie einfach so zu vermitteln, es ist jetzt vielleicht gar nicht so schlimm, wie man denkt. Und falls es doch schlimm ist, erkennen sie es, glaube ich, relativ schnell und bringen einen dann gut dadurch, so gut
es geht. Aber es war nicht nur so, dass er es sozusagen professionell gut gemacht hat, sondern auch wirklich irgendwie eine beruhigende Art von Neutralität. Genau das. Und ich war halt selber gar nicht, ich habe das auch versucht zu vermitteln, ich war halt selber gar nicht betroffen. Ich wusste, die Situation ist nicht schlimm.
Das Kind ist dir selber relativ egal.
Also die beiden Eltern waren ein bisschen mehr mitgenommen als ich.
Na klar.
Aber es war halt auch tatsächlich keine sehr bedrohliche Situation. Aber es war halt egal, weil er hat einfach mit seinen Fragen, war nicht schroff, er hat auch so eine gute Stimme gehabt. Die müssen irgendwie auch da Stimmtraining haben oder Sprachtraining, ich weiß es nicht. Richtig toll. 112 kann ich sehr empfehlen. gutes Produkt.
Hast du schon mal 112 angerufen?
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Weiß ich nicht.
Ich habe zweimal 112 angerufen auch. Das erste Mal...
Doch, habe ich. Oder?
Das, egal. Beim ersten Mal war ich in der Innenstadt, in der Nähe vom Rathaus, da war irgendein Irish Pub, ich weiß gar nicht, wo der genau war. Da war ich mit 2 Freunden und wir haben uns richtig heftig die Kante gegeben, also wirklich ordentlich hatten wir einen im Tee und sind dann über die Mönckebergstraße Richtung Hauptbahnhof gelaufen und das war gerade Wahlzeit und offensichtlich war damals der schlimmste politische Feind die CDU und wir haben die Gelegenheit genutzt, wirklich auf der kompletten Mönckebergstraße sämtliche CDU-Plakate zu zerstören, was nicht schwer war, weil es hatte heftig geregnet und man konnte die einfach runterziehen. Man musste gar nicht die Plakate selber kaputt machen, man konnte die gut einfach abziehen und das haben wir wirklich bei allen gemacht Und dann sind wir so beim Hauptbahnhof angekommen. Wir wollten noch, keine Ahnung, so Burger King oder Subway oder so. Und da haben wir so von Weitem beobachtet, wie da so drei junge Menschen waren. Ein junger Mann, zwei junge Frauen. Und da gab es heftigen Streit, laute Wortwechsel. Und dann hat irgendwann der Typ angefangen, eine der Mädchen festzuhalten und hat sie immer wieder getreten und irgendwie nach ihr geschlagen. Und dann haben wir uns so angeguckt und dachten, wir könnten jetzt eingreifen. Nee, lieber mal nicht. Und dann habe ich 110 angerufen. Und die sind auch gekommen und haben die gestellt und haben mit denen gesprochen. Und dann hat das Mädchen gesagt, nein, das war alles gar nicht so schlimm. Und dann musste ich halt aber noch im Polizeiauto meine Aussage aufgeben. Und ich habe so währenddessen gedacht, Alter, ich habe hier gerade eine Dreiviertelstunde lang die ganze Mönckebergstraße unter richtigen Vandalismus begangen.
Und ist mega besoffen.
Ich bin mega besoffen und schwärze hier irgendwelche fremden Jugendlichen an. Das ist eigentlich auch eine geile Situation. Aber der Polizist war auch richtig cool, muss ich sagen, hat auch gesagt, ja, die hat jetzt gesagt, da war nichts, aber es ist natürlich immer richtig, lieber einmal zu viel Bescheid sagen als einmal zu wenig und du hast richtig oder sie haben richtig gehandelt. Das war das eine Mal und das andere Mal, ich wurde ja mal überfallen, da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail eingehen, das war vor 2,5 Jahren, da kam ich unter der Woche morgens um 4:45 ziemlich betrunken vom Kiez nach Hause mit dem Nachtbus und wurde dann irgendwie 40 Meter vor meiner Haustür von 4 jungen Jugendlichen überfallen und mit Pfefferspray versorgt und mehrfach geschlagen. Die haben mir dann mein Handy geklaut und mein Bargeld und meine Uhr. Und dann bin ich halt irgendwie danach, als sie mich dann da liegen gelassen haben, das war ja nicht mehr weit, bin ich dann nach Hause getorkelt. Schritt 1 war Katzen füttern. Das allererste, was ich gemacht habe, als ich nach Hause gekommen bin, weil die hatten schon lange nichts mehr zu essen gehabt. Und dann saß ich irgendwie so auf dem Sofa und habe das irgendwie sacken lassen und dachte mir so, Moment mal ganz kurz. Das könnte doch jetzt eine Situation sein, wo man mal die Polizei anruft. Das hat bestimmt 10 Minuten gedauert, bis ich auf diese gute Idee gekommen bin. Und dann waren die da und haben das aufgenommen. Und dann muss ich auch pusten, weil die halt auch wissen wollten, ob sie meiner Aussage so jetzt zu 100% trauen können, ob sie die schon offiziell aufnehmen können oder noch nicht. Ja. Aber ich hatte, glaube ich, 1,6 und das war schon locker 1,5 Stunden, nachdem ich das letzte Mal was getrunken habe, weil der Heimweg lange gedauert hat.
Und das war mitten in der Nacht dann?
Ja, also früh morgens. Also da war es so 5:45, 6 morgens. Auf dem Donnerstagmorgen dann letzten Endes, ja.
Da sind die noch gekommen, die hat auch am nächsten Tag also.
Ich habe halt 110, das ist schon durchaus der Notruf. Ach ne, ich habe noch ein drittes Mal den Notruf mal angerufen. Da habe ich Kellinghusenstraße, das ist eine U-Bahn-Station in Hamburg. Bin ich, glaube ich, auch nach Hause gefahren und musste. Da steigt man um von der U3 in die U1 oder umgekehrt. Und da musste ich dann nach dem Umsteigen irgendwie 10 Minuten warten. Und ich hatte keine Lust zu warten oder wollte halt mich irgendwie beschäftigen. Und dann habe ich gesehen, also bin ich unten so lang spaziert, bin ich Treppe runter lang spaziert und dann war da so ein öffentliches Telefon, so ein ganz normales. Und da habe ich gesehen, dass da, also dann habe ich halt 110 angerufen, weil mir einfiel, naja, es wäre jetzt vielleicht mal eine gute Gelegenheit, zu sagen, dass mir vor 3 Wochen das Fahrrad geklaut wurde. Weil das war wirklich passiert. Mir ist mein Fahrrad geklaut worden und ich wollte das eigentlich immer so zur Anzeige bringen, hab das aber irgendwie vercheckt, hab mich nicht drum gekümmert und dann habe ich halt gedacht... Haben
die gesagt, sind Sie bescheuert, gehen Sie zur Wache.
Ja, genau. Also relativ freundlich, ehrlich gesagt. Aber ich wusste nicht, dass man Wachen persönlich anrufen kann. Das war mir nicht klar zu dem Zeitpunkt. Ich war da vielleicht 18 oder so. Das war mir nicht klar. Ich habe gedacht, okay, ich brauche die Polizei, ich rufe 110. Und die waren wirklich relativ freundlich, muss man wirklich sagen. Und die hat gesagt, bitte gucken Sie, was bei Ihnen die nächste Wache ist und dann rufen Sie da an innerhalb der Geschäftszeiten. Habe ich nie gemacht. Aber da habe ich dann auch, das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich die 110 angerufen habe.
Ich hatte, glaube ich, häufiger das noch. Aber das einzige Mal, was ich erinnern kann noch, ich weiß nicht, ob ich 110 oder 112 angerufen habe, wahrscheinlich habe ich 112 angerufen. Ja, bestimmt habe ich 112 angerufen. Da bin ich nachts durch den Unna-Park gegangen in Eimsbüttel. Mhm. Und da saß ein Typ im Rollstuhl, mitten auf dem Weg, spät nachts und war regungslos. Und das sah eigentlich genauso aus wie diese Typen aus Bloodborne mit den Maschinengewehren.
Bloodborne ist ein Videospiel mit schlimmen Figuren.
Und er war einfach in sich zusammengesackt und war da und hätte sein können, dass er geschlafen hat. Aber es war so sonderbar, wie er da stand.
War es so kalt? Halb war es Winter Weg. Oder so?
Nee, es war ein lauer Abend. Mhm. Aber er saß da eben so und man hat das Gefühl, der gehört hier nicht hin, der kann hier nicht übernachten, der muss irgendwie, irgendwas ist da falsch. Weil einfach so mit dem Rollstuhl mitten in der Nacht irgendwo ohne andere Leute. Aber es war so gruselig, dass ich mich nicht getraut habe, den anzusprechen. Das war einfach wirklich krass creepy. Das war so, weil ich war irgendwie so verjagt, weil plötzlich sitzt da diese Gestalt einfach so wie in so einem Horrorfilm mitten auf dem Weg. Und da habe ich gedacht, ich kann jetzt aber auch nicht weitergehen, aber dann habe ich halt 112 angerufen und haben die mich gefragt, auch, ja, haben sie den denn angesprochen? Und ich gesagt, nein, ich weiß, das hätte ich machen sollen, aber es war mir einfach zu gruselig, es tut mir leid. Und dann mussten die auch, ich weiß nicht, irgendwie, haben die das mit Humor genommen, haben gesagt, gut, wir schicken jemanden vorbei. Und
hast du so lange gewartet, bis sie da waren?
Nee.
Nee. Nee. Okay, krass.
Vielleicht habe ich auch doch die Polizei, ich weiß nicht, irgendwie haben die gesagt, sie schicken Streifenwagen rum. Ist auch egal. Also einfach nur gucken, ob mit dem alles in Ordnung ist. Ja, ich habe mich nicht getraut.
Schwach,
Benni. Ich war super ganz, müde, ganz es schwach. War spät. Das war so gruselig, es war wirklich richtig, richtig gruselig.
Aber was für eine Gefahr geht denn vom Rollstuhlfahrer aus? Du kannst
hast mal Bloodborne gespielt.
Du kannst ja auf 5 Meter Entfernung sagen, hallo,
es ist
hallo,
irrational. Tunnel. Ich war nachts allein im Park, es war stockdunkel, es war mega gruselig, das Kopfkino geht an. Das sah aus wie im Horrorfilm, wie so ein gestellter Typ, der da steht, um dich dann, um dann plötzlich doch aufzustehen und dein ganzes Blut aus dem Ortenbogen direkt zu bringen.
Na gut, okay. Das waren unsere Notruferfahrungen. Ich habe noch einen kleinen Callback zur letzten Folge Batman. Wir haben über Batman gesprochen, falls du dich erinnerst. Gehört ja. Haben wir sie ja beide noch nicht, weil sie doch nicht veröffentlicht ist, die Folge. Genau, wir haben über Batman Begins und Batman The Dark Knight gesprochen. Und ich habe jetzt mittlerweile Batman The Dark Knight Rises geguckt. Und ich habe mir noch mal viel Gedanken gemacht über die ganze Trilogie. Und ich muss sagen, ich finde Christopher Nolan ist einfach einfach kein guter Regisseur, ganz generell und grundlegend. Hat Christopher Nolan für mich nie einen richtig geilen Film gemacht.
Ja,
und
für mich schon. Ein einziger.
Wie bitte?
Prestige ist einer meiner Lieblingsfilme.
Ja, Prestige würde ich auch sagen, gefällt mir, glaube ich, von allen Christopher Nolan-Filmen mit Abstand am besten. Aber da weiß ich halt auch nicht, ob der gut gealtert ist. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man den heute guckt und dann auch so denkt, nee, ist irgendwie auch ein bisschen overhyped. So wie ich mir das vor ein paar Monaten, als ich das mal wieder nach vielen Jahren Memento geguckt habe, gedacht habe, dass es einfach auch kein geiler Film ist, außer geil, der ganze Film ist rückwärts. Aber das mehr bietet der einfach auch nicht. Und The Dark Knight Rises ist eigentlich eine Frechheit. Das ist ein richtiger Scheißfilm.
Ja?
Ja, der hat super coole Action-Szenen und auch irgendwie so, also das kann Christopher Nolan ja fantastisch. Der kann richtig gut Soundtracks und der kann richtig gut praktikable Action-Szenen, die jetzt nicht mit viel Computertricktechnik arbeiten. Und das ist großartig, so macht das Spaß, dabei zuzugucken. Aber der Film ist so weird geschnitten, der ist so durcheinander und der ist irgendwie so seltsam. Da vergeht immer ganz viel Zeit, ohne dass man irgendeine Indication hat,
wie viel Zeit. Ja, diese ganze Rückenbruchszene, ne?
Ja, alles, was danach ist.
Das ist so geil. Das ist nämlich, ich habe doch gesagt, es gibt irgendwie keine Konsequenzen, alles ist so undurchdacht. Es gibt irgendwie die Szene, in der Batman auf jeden Fall zu Bane will. Diesem dicken Monster, das von Tom Hardy gespielt wird. Und dann hilft ihm Selina Kyle irgendwie. Mhm. Aber dann gibt es den Verrat.
Genau, sie macht dann,
sie geht
dann
weg,
geht das, und das Gitter runter und dann prügeln die
sich. Und ich habe halt die ganze, und dann ist es so, oh, sie hat ihn zu Bane geführt, voll der Verrat. Aber er wollte halt zu Bane.
Ja.
Da habe ich gedacht, so, wo ist jetzt das Problem? Er hat doch bekommen, was er wollte. Gut, er wusste halt nicht, dass Bane ihm den Rücken bricht. Wahrscheinlich dachte er einfach, er ist ein bisschen heftiger als Bane.
Und er wusste halt nicht, dass Bane auf ihn wartet und ihn erwartet. Das war ja das Ding. Selina Kyle hat ja mit Bane vorher sozusagen abgemacht, so, wir bringen ihn jetzt hierher und dann kannst du ihn alleine auf die Fresse hauen und dann den ganzen
Gruß. Aber am Ende ist einfach Bane, ihn hat sich ihm gegenübergestellt, ihn genommen und ihm den Rücken gebrochen. Ja. Das war jetzt nicht so, dass Batman eigentlich dachte, okay, ich gehe jetzt zu Bane und er ist bestimmt gerade hält ein Nickerchen und ich kann mich anschleichen und ihn fesseln, sondern das war schon pretty much, was er erwarten konnte.
Ja, er hat ja auch eigentlich sofort verziehen, so ist es ja nicht. Also er sucht sie ja danach, als er dann zurückkehrt nach, was weiß ich, 3 Tagen oder 4 Jahren, man weiß es nicht genau.
Man weiß es nicht, er ist in dieser Höhle und trinkt Wasser von oben und erinnert sich an seine Zeit im Brunnen.
Richtig, und dann sucht er sie wieder auf und hat ihr ja sofort verziehen und dann hilft sie ihm ja auch und dann ist sie ja auch eine coole Kumpanin.
Es ist schon ein merkwürdiger Film, aber er hat mich Bild und Tongewaltig doch wirklich sehr, sehr in
den Kinosessel gedrückt. Das kann Christopher Nolan auf jeden Fall, gar keine Frage, aber ich hab das Gefühl, ein Problem, Problem generell von Christopher Nolan-Filmen ist, zumindest alle so in den letzten 15 Jahren, dass er immer versucht, mehr zu sein, als er eigentlich ist. Oder mehr zu transportieren, als der Film eigentlich hergibt. Das fand ich bei Interstellar ganz fürchterlich, weil das alles so aufgesetzt und so pseudo-intellektuell ist, dass das mich richtig wütend gemacht hat. Und das finde ich bei The Dark Knight Rises auch. Das ist
eigentlich sind die Christopher Nolan-Filme die modernen Matrix-Filme.
Oh, schön, ab, schöner Vergleich. Sehr schöner Vergleich. Aber ich finde, Matrix hat es irgendwie noch zumindest der erste Teil stringenter durcherzählt und das war alles nicht so ein Wirrwarr.
Ja, und Matrix hat vor allem diesen krassen stilbildenden Look und so weiter gehabt. Aber ich hatte das bei Matrix auch schon. Ich fand, Matrix war auch schon, wollte diese super krasse philosophische Geschichte erzählen und am Ende war es halt einfach doch nicht so viel dran, sondern einfach ein ganz, ganz cooler Science-Fiction-Film.
Genau. Und wenn man halt das einfach im Genre Superheldenfilm sich anschaut, dann ist eigentlich, also gibt es locker 10 Marvel-Filme, die geiler sind als alle 3 Dark Knight-Filme.
Ja?
Ja. Definitiv.
Den Eindruck hatte ich nicht, aber gut. Ich habe auch nicht so viele Marvel-Filme geguckt.
Ja. Also das nochmal, um das abzuschließen.
Jetzt haben wir schon wieder lange über The Dark Knight geredet.
Nicht so lange, komisch. Das waren jetzt kaum 5 Minuten. Alles
ja, gut. Aber dafür, dass wir schon die letzte Folge... Oh, ist ja alles gut. Ist ja alles gut. Wir können auch vielleicht diese Folge heute nicht ganz so lang machen.
Nein, das ist mir auch sehr lieb, wenn wir es nicht so lang machen.
So, ja, wir wissen noch nicht genau, wann wir die nächste Folge aufnehmen können, aber ich schätze, wir kommen jetzt ganz gut durch, weil wir haben jetzt für 4 Wochen sind wir jetzt safe, ne?
Für 3 Wochen...
Wieso, diese Woche kommt eine Folge?
Nee.
Und dann haben wir 2 Wochen.
Nächste Woche kommt eine Folge. Diese Woche kommt keine. Letzten Freitag ist eine erschienen. Übermorgen kommt keine. Den Freitag drauf und dann den Freitag.
Ach so, also das heißt, damit haben wir ja 5 Wochen.
Wir sind safe.
Für 5 Wochen?
Für 3 Wochen.
Für 5 Wochen?
Für 3 Wochen. Für 5 Wochen, ja, stimmt. In 5 Wochen muss die erst aufgenommen sein, die neueste. Ja. Dann. Das stimmt. Pass auf, ich würde vorschlagen, jeder macht noch eine kleine Sache aus der Notiz und dann.
Nee, ich möchte 2 Sachen machen. Auch ich will gut. Nämlich eine von oben wegschießen, da habe ich nämlich noch keine gemacht und eine, die ich mir selber aussuchen darf.
Ja, okay, ist gut.
Die oberste, ich muss das einfach weghaben. Ich hätte schon denken, man könnte ja eigentlich auch mal Sachen löschen, ohne sie zu erwähnen, aber das kann ich immer nicht. Das habe ich mir nur mal notiert, weil ich so in so eine Scheißsituation mit Handwerkern gekommen bin. Ich habe inzwischen, wie jeder Hausbesitzer, so einen Hass auf Handwerker. Und ich dachte immer früher, es ist albern, aber es ist einfach immer alles kompliziert und man muss sich um so viel kümmern und es funktioniert nie so, wie es funktionieren soll. Und die waren so, haben unser Bad gemacht komplett und waren, es war echt ein langer Prozess und mussten häufig kommen. Und ganz am Ende, als sie mit allem fertig waren, haben sie nochmal gesagt, und Herr Gildemeister, sie würden uns echt einen großen Gefallen tun, würden sie nochmal auf My Hammer gehen und uns da bewerten. Kann man halt so, das ist halt für die wichtig, so wie Yelp und Quipe und wie die alle heißen.
Ja, klar.
Und Ich fände es okay, wenn sie gesagt hätten, sie können uns übrigens auch auf My Hammer bewerten. So, und dann habe ich halt gesagt, wie man das so sagt, ach so, ja, haben sie ein Profil, ach so, ja, okay. Hm. Und dann hat er aber ein paar Tage später nochmal, glaube ich, mir eine SMS geschickt oder so. Mich gefragt, ob ich schon auf My Hammer die Bewertung abgegeben hätte. Und das fand ich so schlimm. Und ich finde dieses, also... Wenn diese Bewertungsportale anonym sind, okay, aber wenn ich gedrängt werde von jemandem, eine Bewertung abzugeben und ich vielleicht will ich auch aus Höflichkeit gar nicht sagen, dass ich jetzt nicht so hundertprozentig zufrieden war. Der muss halt schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben und dann bringt er mich in diese scheiß soziale Situation, ihn entweder anlügen zu müssen oder ihm sagen zu müssen, dass ich nicht so zufrieden war oder ihm sagen zu müssen, ich habe keinen Bock, dich auf My Hammer zu bewerten. Das ist mir scheißegal, ich habe dein Geld für die Arbeit bezahlt, lass mich in Ruhe.
Und wie hast du dich verhalten letzten Endes?
Ich habe ignoriert die Nachricht und ich bin nie auf My Hammer gegangen.
Also ich glaub,
und ich habe mich schlecht dabei gefühlt und es hat mich richtig, ich fand es doof, dass er mich in so eine Situation bringt. Das ist unhöflich.
Ja.
Das ist übergriffig.
Nee,
du kannst es erwähnen, du kannst es einmal droppen und sagen, übrigens, es würde uns echt helfen und es gibt ein Portal.
Vielen also, Dank. Dass er dich nochmal per SMS angeschrieben hat, ist ein klein bisschen grenzüberschreitend, aber ich glaube, ich finde, du reagierst da sehr sensibel, zumal man einfach davon ausgehen kann, dass solche Bewertungen halt für einen Handwerker richtig wichtig sind, wenn die sich so ins Internet...
Das weiß ich, aber der Umgang... Aber hier, das ist mir schon mal im Podcast aufgefallen, da muss ich kurz einhaken. Eigentlich habe ich mich darüber nicht so sehr aufgeregt. Ich habe nur gemerkt, dass ich es unangenehm fand und fand das ein interessantes Phänomen.
Ja.
Das ist so, und habe gedacht, darüber würde ich gerne mal im Podcast sprechen, weil es immer wieder diese Situation von Höflichkeit gibt und wann sind eigentlich die Grenzen zu was. und deswegen erwähne ich es. Und die Tatsache, dass ich es hier erwähne, gibt dem Ganzen aber zu viel Gewicht. Eigentlich war es einfach nur, dass ich dachte so, oh nee, jetzt muss ich da hingehen und wie blöd, jetzt hat er mir noch eine Nachricht geschrieben, was sage ich denn jetzt? Und habe es einfach ignoriert.
Ich verstehe.
Ich glaube, alles. So, ja.
Kann ich nicht viel zu beitragen. Also wenn das wirklich jetzt nur etwas war, was dich beschäftigt hat, wo du mal loswerden wolltest, okay. Ich kann verstehen, dass es dich irgendwie ein bisschen in der Grenze verletzt hat, dass da nochmal nachträglich so...
Ist okay, ich brauch da gar nicht. Ich wollte das wirklich nur mal loswerden.
Okay.
Und ich dachte, vielleicht gibt es viele vergleichbare Situationen im Alltagssituationen, wo man so denkt, so... Ah.
Also ich kann eine kurze Anekdote erzählen. Ich habe ja mal Urlaub gemacht in Indien für 3 Wochen. Und das war damals so, dass meine Reisepartnerin und ich uns eine Strecke vorher ausgeguckt hatten, was wir so in den 3 Wochen alles sehen wollen, und dann dachten wir, können wir vor Ort so die ganzen Bahnstrecken und so buchen. Und dann sind wir im ersten Hotel angekommen in Delhi, und der wollte uns irgendwie persönlich sprechen, der Chef von dem Hotel, und hat dann so gefragt, was haben wir so vor, und ach ja, spannend, aus Deutschland, naja. Und dann haben wir ihm das so erzählt und hat uns mega ausgelacht, weil er meinte, also jetzt ist gerade in Indien Urlaubszeit, Inder können sich in der Regel nicht leisten, in den Urlaub zu fliegen, deswegen fahren sie alle innerhalb des Landes umher, und wir haben gar keine Chance mehr, jetzt noch alle diese Train-Verbindungen zu bekommen, die wir da brauchen. Und dann hat er uns quasi nicht eine neue Route, sondern hat anhand unserer gewünschten Route uns ein anderes Konzept zusammengestellt und hat uns einen persönlichen Fahrer mit eigenem Auto, wir hatten unseren eigenen Chauffeur für 2 Wochen da irgendwie organisiert und so. Das war dann letzten Endes ein bisschen teurer, aber für indische Verhältnisse teurer, für deutsche Verhältnisse immer noch spottbillig. Und dann hat er uns auch gebeten, dass wir ihn nochmal online bewerten. Und eigentlich hätte er es richtig verdient gehabt, weil das war ein geiler Urlaub und das war absolut sein Verdienst. Und das haben wir nie gemacht. Und das hat mich auch lange umgetrieben, weil ich fand, er hat es verdient. Er hat ja nur einmal fragen können, weil er konnte uns keine SMS schreiben. Aber vielleicht hätte das.
Könntest du es nochmal machen jetzt, heute Abend?
Ich weiß nicht mehr, wer das war oder wo das war.
Indian Guy.
Das ist 9 Jahre her, so ungefähr. Ja.
Kann ich verstehen, dass sich das umtreibt. Ich habe zu dem Thema, ich kriege es leider nicht mehr ganz zusammen, aber es ist wahnsinnig interessant gewesen. Meine Frau hat irgendeine Abschlussarbeit oder eine Studienarbeit geschrieben zum Thema Höflichkeit oder eine Seminararbeit.
Ja.
Und da ging es auch um die Definition, was ist eigentlich Höflichkeit? Und die Definition war irgendwie so sinngemäß sowas wie, unhöflich ist all das, was den anderen nicht sein Gesicht wahren lässt. Also immer dann, wenn man eine Handlung unternimmt oder unterlässt, die den anderen bloßstellt. Man muss sozusagen immer das Gesicht von anderen wahren. Das ist höflich. Man darf den anderen nie in die Situation bringen, dass er sich entblößen muss, dass er einen Fehler eingestehen muss, selbst wenn er ihn begangen hat. Und wenn man das so ein bisschen durchdenkt, welche Situation empfindet man als höflich und unhöflich, war das eine sehr treffende, gute Definition. Sie ist jetzt nicht so ganz 100% richtig wiedergegeben, aber ich wollte nur sagen, das ist ein total geiles Thema, das genau sich mit diesen Fragen beschäftigt. Wann darf man eigentlich was machen und wann muss man Dinge auch unterlassen?
Finde ich sehr spannend, gehe ich aber nicht mit, aber da müssen wir jetzt nicht nochmal anfangen, drüber zu diskutieren.
Können wir mal mit meiner Frau drüber reden, die kann uns das genauer nochmal, es würde mich tatsächlich nochmal interessieren, weil es ein bisschen anders war, aber...
Ja, okay.
Spannendes Thema, Höflichkeit. Jetzt darfst du noch einen und dann...
Nein, mach du, ich verzichte.
Ach, das ist ja nett.
Mach mal.
Oh Mann, das sind so viele Sachen schon so lange drauf. Ich will mich über nichts mehr aufregen. Ich will jetzt kein Aufregerthema mehr machen.
Ach, ich dachte, das steht in deiner Notiz, das hätte ich richtig doll unterschrieben. Nee. Dass du dich weniger aufregen
sollst. Ich mache jetzt einfach eine Sache, die ich weghaben will, auch wenn ich sie jetzt gar nicht mache. Ich will einfach nur noch mal das gesagt haben. Du hast irgendwie ein Problem mit Farben.
Ich habe ein Problem mit Farben?
Du hast mal irgendwann behauptet, dass deine Katze Ocker ist.
Ja, das ist ein Gag. Ich weiß, dass meine Katze nicht Ocker ist. Scheiße. Und es ist... Moment.
Ich dachte, du hast eine Farbe.
Es ist noch sogar ein kleiner Callback zu einer anderen Folge. Es ist insofern auch noch ein kleiner Insider-Gag, weil Gordon, ja, wie man weiß, nach Gordon Alf Shumway benannt wurde.
Ja.
Und es eine Folge gibt, wo Alf sich selbst als Ockerfarben bezeichnet. da kommt es her.
Das ist ja richtig gut.
Ja, da kommt es her.
Das ist ja ganz fantastisch.
Das hat
okay, dann nehme ich das zurück, aber ich freue mich darüber. Erstens finde ich das eine richtig geile Idee für die Folge von Alf. Und zweitens finde ich das eine schöne Übertragung auf deine Katze. Okay, danke. Aber dann die Anschlussfrage, was ist dein Problem mit Gelb?
Mit Gelb?
Ich
habe
schon mehrfach bemerkt, dass du eine Aversion gegen die Farbe Gelb hast.
Wann hast du das bemerkt?
Gelb ist das Letzte. Du findest irgendwie, du findest gelbe Klamotten oder gelbe Autos oder irgendwie hast du ein Problem mit Gelb.
Ich hatte selber ein gelbes Auto. Das einzige Auto, was ich besessen habe, war Gelb.
War Gelb, stimmt. Dann hast du es gehasst.
Nein, weil, gar nicht.
Du hast dich mehrfach sehr abschätzig nach dem Motto, was soll Gelb denn überhaupt für eine
Farbe sein? Nein, Orange, Orange, immer Orange.
Ja, orange finde ich, sehe ich das so ähnlich, auch wenn ich mir jetzt einen knallorangen Müllpulli gekauft habe, aber das finde ich irgendwie geil. Aber du hast ein Ding mit Gelb.
Gar nicht.
Mir mehrfach aufgefallen, dass du dich sehr, sehr, sehr schlecht über die Farbe geäußert hast.
Ich habe mir ein knallgelbes SpongeBob-T-Shirt gekauft vor ein paar Jahren.
Und Horse and Around.
Und Horse and Around ist auch gelb. Das ist schon Absicht. Ich finde gelb nicht schlimm.
Wo kommt denn das her?
Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. Ich finde gelb ist, also das ist nicht meine Lieblingsfarbe.
Ist gar nicht so lange her, dass du wieder was gesagt hast dazu.
Vielleicht irgendwie bezogen auf eine bestimmte Sache, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass man sich das in gelb zulegen sollte.
Es kann sein.
Auch nicht dran
erinnern. Ich hatte das Gefühl, das hat keine Grundlage. Aber es ist schön, dass sich hier zwei von diesen Punkten sich als substanzlos erwiesen
haben. Ja, man muss sagen, dass wahrscheinlich dein Bild von mir sich gerade verbessert haben muss.
Pass auf. Also es ist kohärenter geworden.
Was jetzt passiert, das ist wie damals mit der Geschichte mit dem Zitroneneis, dass die neuen Informationen dein Bild rückwirkend von mir so doll prägen, dass du mich jetzt noch lieber hast, weil ich...
Kann sein. Naja, es ist einfach so gewesen, ich konnte, diese beiden Informationen haben nicht zu meinem Bild von dir gepasst und jetzt ist es begradigt. Jetzt kann ich einfach diese Kinken rausnehmen.
Ja, das hättest du doch...
Das ist so, als wär die Kniescheibe zurückgesprungen jetzt.
Das hättest du doch schon viel früher mal ansprechen können, mein Lieber. Das hätte ich doch schon viel früher aus der Welt räumen können.
Ja.
Ich möchte noch eine kurze Geschichte zu Ocker erzählen, die mir eingefallen ist. Kennst du die geile Geschichte, die legendäre Fernsehgeschichte von Wetten, dass, wo der damalige Titanic-Chefredakteur sich als Wettkandidat, geil, wir sind wieder bei Wetten, dass, geile, nur Callbacks, es ist richtig gut, das ist wie so ein gutes Comedy-Programm. Da muss man nämlich später auch nochmal Witze von vorher aufgreifen. Und nur, weil sich das Publikum daran erinnert, aha, habe ich heute schon mal gehört, lachen die. Weil die sich dann fühlen. Das ist das
so
Ding.
So wie ich jetzt gerade.
Genau.
Du bist, ja, das stimmt. Du bist
wie ein dummes Mario-Bart-Publikum.
Man lacht, weil man sich
klug fühlt. Der hat doch vorhin schon mal was über Männer und Frauen gesagt. Genau.
Man lacht, weil man sich klug fühlt.
Ja, man lacht, weil man sich klug fühlt.
Und das ist ein Ausdruck, ein Beweis dafür, dass man klug ist.
Genau.
Das ist klug, was du sagst.
Ja, genau so ist es. So funktioniert ein großer Teil von Humor. Nicht ausschließlich, aber zumindest ein Teil von Live-Humor auf jeden Fall.
Ist Humor eine Form von Arroganz?
Humor kann eine Form von Arroganz sein.
Humor kann als Arroganz verwendet werden gegen andere, aber es ist vielleicht auch einfach ein Ausdruck von Eitelkeit und Arroganz?
In dem Fall glaube ich eindeutig ja, weil man auf jeden Fall zeigen und signalisieren möchte und vielleicht ein bisschen lauter lacht dadurch, um sein Umfeld das zu zeigen. Haha, ich habe den Verweis verstanden. So, Goldocker.
Du bist ein interessanter Mensch. Goldocker,
Also Ocker, die Geschichte war so, dass, weiß ich nicht wann das war, Anfang der 90er, Ende der 80er, da war der damalige Titanic-Chefredakteur, hat sich als vermeintlicher Wetten-dass-Gastgeber eingeschlichen und hat gesagt, er kann Buntstifter am Geschmack erkennen.
Und ja, das hast du, glaube ich, schon
erzählt. Da hat er eine Brille aufgehabt. Könntest du bitte lassen, das immer wieder zu sagen, ich glaube, du hast das schon mal erzählt, weil ich habe in unseren 2000 Let's Play-Videos halt alles schon mal erzählt. Aber
das stimmt nicht.
Doch. Fast.
Du hast heute eine Menge Geschichten erzählt. Die Morgenstimme von deinem Vater habe ich noch nie was von gehört.
Das stimmt. Aber du musst
deine 110-Geschichten kann ich noch nicht.
Du musst ja immer aus der Sicht des Podcast-Hörers denken, mein Lieber.
Ist das vielleicht so eine ähnliche Situation wie die mit Lutz? Ich will sozusagen zeigen, dass ich das weiß.
Ja, aber das ist sehr kontraproduktiv.
Es gibt keinen Grund. Es ist das Gegenteil von der Lutz-Sache, weil es ist unhöflich, wenn ich das sage.
Mega.
Weil es unhöflich ist, wenn ich das sage. Ja. Ich entschuldige mich. Ich versuche, das zu verändern.
Das würde mich sehr freuen und das zeigt, dass Kommunikation alle Probleme lösen kann. So, also, der hat dann gewettet, er kann Buntstifte am Geschmack erkennen und dann hatte er sich irgendwie eine Brille, die hatte er so präpariert, dass er unten drunter gucken konnte. Und dann irgendwie die Farben sehen konnte. Und dann habe ich noch genau vor Augen, oder wie er so das so im Mund nimmt und dann sagt, irgendein Ockerton, schmeckt edel. Goldocker. Und da habe ich das allererste Mal überhaupt von dem Farbton Ocker gehört. Und ich finde auch eigentlich bis zum heutigen Tag ist es eine Quatschfarbe. Aber ich bin eigentlich mega gut mit Farben. Ich kann dir ein Azurblau unterscheiden. Von einem Himmelblau. Ich kann dir... Nee, das ist wahrscheinlich dasselbe. Von einem Wasserblau. Ich kann dir ein Zinnoberrot... Kann ich dir von einem Bordeauxrot unterscheiden.
Ja.
Und ich erkenne das immer mega. Lachs, ich erkenne immer Lachs. Aus 100 Metern Entfernung erkenne ich Lachs. Kann ich.
Du bist gesegnet mit wahrlichen Kräften. Du kannst Lachs erkennen.
Ich kann Lachs erkennen. 100 Meter. Aus weiter Entfernung.
You know your Tuschkasten. Da gab es noch ein Zinnoberrot, das war das hellere. Und Kamin, Bordeauxrot, das ist das dunklere.
Genau.
Ich merke das gerade, wenn ich meine Thumbnails hier mache für mein Projekt der Musikgarnon, wo ich viel mit Farben für die Thumbnails arbeite, dass es überraschend wenig Farben gibt. Also natürlich gibt es alle Abstufungen, aber so an grundsätzlichen Farben.
Na, drei, ne?
Hat man gar nicht so eine große Auswahl. Naja, ja, jetzt etwas weniger grundsätzlich. Wenn du schon so ein bisschen noch Violett und Türkis und so mit dazu nimmst, das ist sehr, sehr begrenzt. So ähnlich wie mit Tönen. Es gibt nicht viele Töne, es gibt nicht viele Farben. Sag mal, bei Tönen, ne?
Ja.
Wenn du jetzt einfach nur immer in Halbtönen hochgehst,
ja,
ist es möglich, na klar, ist es möglich, das weiß man davon, wenn man die Gitarre stimmt. Du kannst ja auch alles zwischen zwei Halbtönen, gibt es ja auch ganz viele Töne.
Ja.
Wie kann wohl das Ohr, wie kleinteilig kann das Ohr die unterscheiden? Wie viele Töne passen zwischen zwei Halbtönen, die das Ohr unterscheiden?
Da gibt es ganz, ganz klare Erkenntnisse aus der Musiktheorie. Das kann ich dir jetzt nicht mit genauen Zahlen belegen, aber ich weiß, dass einer unserer gemeinsamen Freunde, der hat ja mal kurzzeitig Musik studiert. Und
ja,
ich weiß noch, und das hat mich tatsächlich mein Mind ein bisschen geblown, weil ich dachte, okay, es gibt halt 12 Halbtöne und daraus besteht sämtliche Musik. Daraus besteht halt sämtliche westliche Musik, aber da hat er mir halt erzählt, dass es halt noch viele Zwischentöne gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass zum Beispiel so indische Musik, so ganz klassisch, ja, ganz viel auf diese Zwischentöne baut. Gerade.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob es das gibt. Ja.
Also du kannst dir ja vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kontrabass hast, das ist ja, der hat ja keine Bünde. Das heißt, richtig, da musst du halt, wenn du einen genauen Ton, genau den G zum Beispiel spielen möchtest, musst du halt sehr genau greifen. Und wenn du halt nur leicht drüber bist, dann bist du halt irgendwas zwischen G und Gis.
Ja.
Das gibt auf jeden Fall die Zwischentöne. Das Problem ist halt nur, dass, oder Problem in Anführungszeichen, dass es so für unser westlich trainiertes Ohr dann halt häufig sehr schief und ungewohnt klingt. Aber ja, es gibt auf jeden Fall, im Grunde gibt es theoretisch gesehen eine unbegrenzte Anzahl an Tönen, weil ja.
Aber wir können nicht eine unbegrenzte Anzahl unterscheiden. Richtig. Genau wie nur nicht eine unbegrenzte Anzahl an Farbtönen unterscheiden können.
Weil das hat ja immer was mit Frequenzen zu tun, wie die Lichtwellen zurückstrahlen beim Sehen und auch wie die Tonwellen wabern. Ist es halt auch so gut, dass wir halt das sicherlich mehr als 12 Töne unterscheiden können. Aber dass es dann halt irgendwie dissonant klingt.
Ja, richtig. Okay.
Wow, was für ein geiler Musik- und Cook-theoretischer Abschluss.
Das ist die Cook-Theorie, da kennen wir auch eine, das studiert.
Alles über Lutz und Cook-Theorie. Okay, 1,5 Stunden ist eine schlanke, gute Sache. Mein lieber Benni, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Ich freue mich darauf, dich hinterher wieder zu hören mit einem Sack voll neuer Geschichten und dann können wir mal wieder weitere Themen unserer zahlreichen vollgestopften Notizen-Apps abreißen und löschen. Ich freue mich darauf, ich wünsche dir aber jetzt wirklich erstmal eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal und ich hoffe, dass jetzt nicht richtig viele schlimme Dinge auf der Welt passiert sind in der Zeit zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung dieser Folge.
Maximal der Tod eines einzigen Präsidenten.
Stay tuned, um rauszufinden, wer es ist.
Gute Nacht.
Ja, gute Nacht. Du hast nichts mehr.
Ich bin sehr zufrieden. Ich bin zufrieden mit der Folge, ich bin zufrieden mit der Länge. Es ist alles schön.
Alles
ich bin
ist guter gut.
Dinge. Und ich verabschiede mich in den Urlaub und wünsche euch einen schönen Sommer die nächsten 5 Wochen. Und ihr werdet diesen Gruß in 3 Wochen erhalten. Ja. Mhm. Und dann sehen wir uns 2 Wochen später an euren Ohren.
Wir sehen uns an euren Ohren. Bis dahin, habt auch eine gute Zeit, genießt den Sommer, haltet Abstand, setzt die Masken auf und
seid keine Arschlöcher.
Stay tuned.